Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zu Wofür gruselt sich eigentlich hier bei Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast. Eine neue Ausgabe, ein neuer Dienstag und heute habe ich einen fantastischen Mann am Mikrofon. Und heute holen wir eine Aufnahme nach, die schon mal in der Vergangenheit lange zurückliegend schon mal passiert ist und durch meine Wenigkeit versemmelt wurde. Herzlich willkommen, Josef Bolz, aka The Changeman.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, mal wieder. Ich bin super spannend. Ich habe nochmal in meine alten Notizen von damals geguckt und es hat sich fast alles geändert. Also die Vergangenheitssachen nicht, aber die ganzen aktuellen Fragen zu Horrorfilmen, da hat sich so viel getan. Wird spannend. Also wird tatsächlich nicht langweilig für dich, wenn du aus irgendwelchen Gründen ein mega auditives Gedächtnis hast und noch alles weißt, darf ich dich heute überraschen.
Nee, ich muss ich zugeben, ich hab's nicht mehr im Kopf. Es ist zu lange her. Wir haben in der Phase auch aufgezeichnet, da war sehr viel Umbruch bei mir. Deswegen ist auch dann quasi nach dir das Format hier auch so ein bisschen eingeschlafen. Wir haben ja dann so 5 Folgen damals gemacht und dann war 22 und dann war Ende, weil da sehr viel passiert ist. Und deswegen, von daher, es ist für mich fast wie ein neues Gespräch. Aber ja, damals, es lag an mir. Du hast mir deine Datei damals geschickt per, ich glaube, WeTransfer war's, einer dieser Feinabschläge. Uploader. Also, ja. Und die haben ja eine Halbwertszeit. Also wenn du da nicht irgendwie ein Pro-Mitglied bist, dann löschen die sich ja nach, keine Ahnung, 7 Tagen oder sowas. Und ich war halt eben, ja, war so versemmelt da, dass ich die Datei vergessen habe runterzuladen. Und dann wollte ich es irgendwann schneiden und klick auf diesen Link und war halt weg. Und dann habe ich dich angeschrieben, so, ey, hier, hoppla, kannst du das doch mal hochladen? Und du so, ja, sorry, das habe ich schon gelöscht.
Ja,
das, und da hatten wir hier, wir nehmen ja jetzt hier über so ein Online-Tool auf, das auch mitschneidet. Also da haben wir, mittlerweile machen wir alles mit 10 Backups gefühlt. Damals gab es einfach nur uns und die Spur und dann war es halt weg. Ja, deswegen. Aber wir holen es nach. Alles klappt zweimal im Leben. Wir machen das jetzt einfach jetzt nochmal und es wird fantastisch. Ja, für all die, die dich nicht kennen, du bist YouTuber, du bist Regisseur, du bist Drehbuchautor, du bist in der Medienwelt schon ewig unterwegs. Sag doch einfach nochmal kurz ein paar Wörter zu dir. Einfach stell dich einmal kurz nochmal für alle vor, die dich vielleicht nicht kennen.
Ja, ich bin Josef Bolz, Filmregisseur, Drehbuchautor für Filme und Hörspiele, also das Autorendasein und YouTuber inzwischen, wo ich alles Mögliche mache an filmischen Selbstexperimenten. Früher Webserien und Kurzfilme, aber das hat irgendwann mein Portemonnaie so aufgefressen, dass ich damit in den professionellen Bereich gewechselt habe. Genau,
Ich wollte sagen, was heißt aufgefressen?
Die Webserien, die ich damals gemacht habe, haben ja trotzdem, obwohl es No-Budget-Projekte waren, immer Geld gekostet. Location, Catering, Unterbringung für Schauspielende. Und das waren irgendwann einfach mehrere 1.000 Euro im Monat, die ich dann mit Crowdfunding und so zwar zusammenbekommen habe, aber es ist halt immer über das Crowdfunding-Geld hinausgegangen. Und ich habe irgendwann gearbeitet in meinem Beruf als Regisseur, um mein Hobby, die Webserien im Internet, finanzieren zu können. Das hat sich so gegenseitig kannibalisiert und war irgendwann nicht mehr tragbar, trotz Crowdfunding.
Ja, okay, verstehe. Ja, das macht dann auf Dauer, das macht ja auch das Projekt, also es macht ja das Hobby so ein bisschen madig auch, wenn du so dann da ständig reinklotzen muss, damit das Hobby funktionieren kann, ja.
Genau, und es war halt immer schon eigentlich der Traum und nicht nur das Hobby. Und deswegen hat man auch das Gefühl gehabt, man kommt so ganz langsam näher, man gewinnt halt hier einen Webvideopreis, da eine goldene Kamera, es läuft irgendwie alles, aber so langsam, dass sich die echten Aufträge nicht ergeben haben, die dann wirklich auch Horrorfilm oder sowas nach vorne gebracht hätten. Weil wenn es Jobs gab, war es halt immer Comedy. Hey, wir haben eine Comedy, willst du nicht eine Comedy machen? Und natürlich habe ich gerne auch die Comedy gemacht, weil ich kann meine Miete als Regisseur zahlen, absoluter Traum. Aber es war halt nicht das, was ich eigentlich machen wollte.
Ja, das verstehe ich, ja. Und sonst noch, was gibt es sonst noch dir zu sagen? Hast du sonst noch irgendwas im Petto? Was willst du noch irgendwie den Zuschauern mitgeben, was du von dir machst, was sie sich von dir angucken sollten?
Also auf meinem YouTube-Kanal gibt es halt diese filmischen Selbstexperimente, wo ich beispielsweise gucke, was passiert, wenn man 30 Tage ohne Deo lebt, oder ich habe jetzt Minimalismus ausprobiert für einen Monat, das war sehr spannend. Ansonsten meine Hörspiele. Ich habe 3 Horrorhörspiele geschrieben. Die gibt es in der ARD-Audiothek unter meinem Namen. Die sind, glaube ich, recht ungewöhnlich und machen mir großen Spaß. Das letzte ist sogar Hörspiel des Jahres geworden, 2024. Das war eine große Ehre, da habe ich mich sehr gefreut, auch weil die Hörspiellandschaft sehr schon eine ziemliche Festung ist, sage ich mal. Das ist ähnlich wie im Filmbereich eigentlich. Sehr schwer, da voranzukommen. Aber wenn dann mal was umgesetzt wird, eine ungewöhnliche Idee, gibt es auch irgendwie schönes Feedback und mit dem Preis halt natürlich auch ein offizielles Feedback, was auch tatsächlich hilft immer der Karriere. Das.
Ja,
das ist sehr cool. Schlecht, mich zu verkaufen.
Ich glaube, die Leute verstehen schon. Du bist schon sehr, sehr viel unterwegs, umtriebig unterwegs. Du machst sehr, sehr viele Projekte. Du machst sehr viele eigene Projekte. Du machst viele Auftragsarbeiten. Du bist in sehr vielen Mediengattungen unterwegs, vor allem auch. Und ja, eine Sache, die ich jetzt neulich gesehen habe, wir haben ewig nicht gesprochen auch. Man folgt sich natürlich auf Social, man kriegt so ein bisschen was mit. Aber das habe ich letztens eben ja gesehen, super spannend. Da bin ich natürlich gleich wieder richtig hellhörig geworden. Du arbeitest gerade oder ihr bearbeitet gerade an einem Horror-Kurzfilm. Und
richtig.
Da sind alle meine Ohren aufgegangen. Und da habe ich natürlich auch direkt gedacht, oh, das musst du mal ein bisschen auch erzählen, wenn du jetzt nochmal wieder kommst, bevor wir dann einsteigen, ein bisschen in die allgemeineren Dinge. Aber willst du zu dem Projekt ein bisschen was sagen? Das interessiert mich brennend.
Ja, super gerne. Also einmal ist es total spannend für mich auch, weil ich habe in den letzten Jahren 3 Horrorfilme sogar gemacht. Mhm. Aber ich habe das auf Social Media nicht groß begleitet. Und ich merke immer wieder, was für ein Fehler das ist, weil Leute das dann ja quasi nicht mitbekommen, außer das Ding läuft dann irgendwann auf dem Festival. Ich habe 2022 einen Horrorfilm gemacht, 23 und 24 nicht. Dann jetzt aber 25 mit ein bisschen mehr Anlaufzeit. Und wir haben relativ groß diesmal gedreht. Die ersten beiden Horrorfilme habe ich mit einem relativ kleinen Team gemacht. Zwar auch schon mit großen Partnern, wie Ari hatten wir im Kameradepartment als Partner bei der ersten Produktion. Mhm. Das ist natürlich super toll, mit fetten anamorphen Objektiven zu drehen, großen Kameras, aber halt ganz kleinem Team von so 10 Leuten. Beim zweiten Film habe ich alles alleine gemacht. Es gab niemand außer mir selber. Da habe ich Kamera, Skript, alles gemacht. Ja, und wow. Hatte einfach nur ein großes Team an Leuten vor der Kamera. Ich hatte Statisten, Statistinnen und das war's. Das war eine andere Erfahrung. Da wollte ich auch ein Projekt ganz, ganz alleine mal machen, dass es halt wirklich gar keine Stimme gibt, die reinredet kreativ, nicht mal nett gemeint oder als Feedback. Mhm. Der Film ist dann auch super pur geworden, war eine super Erfahrung. Und jetzt bei dem nächsten Projekt war die Idee davon auch nochmal das Gegenteil zu machen, das so professionell und groß wie möglich zu machen, wie es geht, und so, wie man sich wünscht, zu arbeiten. Das heißt, wir hatten riesige Lichtlaster, 7,5 Tonner da stehen. Wir hatten ein Team von 6 Beleuchterinnen und Beleuchtern. Also ein richtig, richtig großes Team, aber halt genau an den richtigen Stellen groß. Also hat es da nicht 10 Leute rumsitzen, die nichts zu tun haben, sondern die ganzen Drehtage hatte jeder eine klare Aufgabe. Jeder war die ganze Zeit beschäftigt. Und das hat das ganze Projekt super nach vorne gebracht. Und die Idee war, einen relativ einfachen Horrorfilm zu drehen mit einem kleinen Twist, um halt diese Mischung auch hinzukriegen, in der ich mich bewege, nämlich einerseits kommerziell, um Geld zu verdienen und andererseits schon in dieser eher arthausige Richtung, dass ich es immer mag, dass man dem Publikum auch was zutrauen kann, dass die halt nicht alles serviert bekommen müssen, dass Film auch wie andere Kunst ein Erlebnis sein darf, wo man sich selbst auch finden kann und wo man selbst ja etwas auch interpretieren darf. Und jetzt habe ich das erste Mal gemacht, dass ich versucht habe, beides so ein bisschen zusammenzubekommen. Es gibt echte Schockmomente, es gibt ein Monster, es gibt einfach auf einmal Dinge, die ich früher nie gemacht habe, weil ich das nochmal anders interessanter fand.
Ja.
Und jetzt habe ich mich quasi so in diese Mischung begeben zwischen einem kommerziellen Ansatz, aber gleichzeitig trotzdem, wenn man aus dem Film rausgeht, entweder wird man sagen, hä, was sollte das? Oder man wird für sich persönlich was mitgenommen haben und denkt sich so, ach, das ist aber eine spannende Behandlung dieses Themas. Diese zwei Pole sind jetzt da.
Ja, okay. Dann also willst du ein bisschen beide Lager abholen. Ja, okay, verstehe. Die ganze Idee, alles komplett stammt von dir. Also du hast das Drehbuch-Konzept geschrieben. Ja, okay. Und wenn du sagst, du bist da ja auch so ein bisschen, natürlich auch wahrscheinlich sehr persönlich dann doch auch trotzdem rangegangen. Ich meine, es sind ja trotzdem dann Dinge, die du wahrscheinlich auch einfach gerne verarbeiten möchtest. Wie hast du es überlegt, so Hast du dir, sag ich mal, ein Zielpublikum vor Augen gehabt, wo du sagst, so, das sind auch so ein bisschen die Leute, die ich irgendwie damit erreichen will, oder das ist so ein bisschen die Art von Horror-Fan oder so, die ich damit irgendwie abholen will oder vielleicht auch erschrecken will? Oder bist du erstmal ganz rangegangen von dieser Warte raus, ich mache jetzt erstmal was mir auch gefällt?
Ich glaube, ich habe, also bestimmt habe ich das mal gemacht, aber ich glaube, eigentlich habe ich das noch nie gemacht mit dem Publikum. Ja. Es gibt immer diese Momente, dass du mit einem Sender zusammenarbeitest und die haben diese furchtbar, furchtbar dumme Idee, dass es helfen würde, ein Publikum zu identifizieren, weil man das dann besser erreicht, was völliger Quatsch ist in meiner Erfahrung. Entweder Leute mögen deinen Film oder nicht. Und wenn du so ein Zielpublikum hast, sagst 14 bis 15, bringst das Ding nachher raus und auf einmal ist dein Zielpublikum 30 bis 50 und die lieben den Film. Also das ist so ein Schwachsinn. Kunst ja. findet den Weg und findet sein Publikum. Und ich glaube, das sieht man ja auch an, ich möchte jetzt gar keinen Namen nehmen, es gibt halt Beispiele, Produktionen, die mit viel Geld produziert worden sind jetzt in den letzten Jahren, die für eine ganz spitze Zielgruppe sein sollten. Und diese Zielgruppe interessiert sich überhaupt nicht dafür. Und das Problem ist aber, die haben das so spitz gemacht, dass sie dadurch die anderen Zielgruppen, die potenziell vielleicht daran Interesse hätten, ausgeschlossen haben, weil es wirklich so spitz ist, dass du da nicht reinkommst, weil alles darauf ausgelegt ist, wir wollen diese eine kleine Zielgruppe erreichen. Deswegen, also ich versuche das immer zu vermeiden. Ich versuche das zu machen, was ich interessant finde. Und ich schreibe ja intuitiv, das ist auch etwas, wo ich so froh bin, dass ich mich das inzwischen traue, dass ich 100% der Idee folge. Also ich habe ganz oft gar keine Ahnung, was ich eigentlich sagen will, bis das Ding fertig ist. Also es ist jetzt bei mehreren Projekten vorgekommen, bei meinen letzten beiden Hörspielen war das so, das fand ich so interessant, vor allem bei dem letzten war es krass. Da geht es um eine junge Frau, die jeden Morgen aufwacht und einen Tag davor wieder aufwacht. Also die geht Sonntag ins Bett, wacht Samstagmorgen auf, wacht Freitagmorgen auf und denkt sich so, was ist denn hier los? Und am Montag ist etwas passiert, da hat sie ganz, ganz knapp nur überlebt. Eine falsche Entscheidung in einer Millisekunde und sie wäre tot. Und auf einmal läuft ihre Zeit rückwärts und sie wacht jeden Tag wieder auf und irgendwann ist wieder dieser Tag.
Okay, spannend.
Wird sie das nochmal überleben? Damit habe ich doch den Preis gewonnen. Und das war halt auch so. Ich habe dieses Ding, ich hatte diese Idee, habe das Ding geschrieben, habe das fertig gemacht, die haben das produziert, es war fertig, es lief im Radio, ich habe das gehört, das Ding ist fertig, ich habe es zu Ende gehört und denke mir so, ach, das habe ich verarbeitet und behandelt. Also so lange hat's gedauert. Ein Jahr von ich fange damit an, ich schreibe das Ding und es ist fertig. Und das war es ist ganz oft bei meinen Hörspielen und Filmen so, wenn es fertig ist, dass ich dann auf einmal diesen Aha-Moment habe und denke, ach ja, macht ja voll Sinn.
Das heißt, du hast dich selber noch überrascht am Ende mit dem fertigen Produkt.
Ja, und ich glaube, das ist etwas, was mir immer wieder passiert. Und ja, so ein bisschen das, glaube ich, auch ist, was passiert, wenn man sich diesen Luxus nimmt zu sagen, ich schreibe jetzt genau das, was sich richtig anfühlt, ohne mir da zu viele Gedanken drüber zu machen.
Ja, das klingt super spannend. Also das ist, ich glaube, das ist auch wirklich eine Art, wenn man das kann, dann ist es sehr dankbar, weil man einfach, ich glaube, wenn man auch sonst zu verkopft in Dinge reingeht und sich schon so irgendwie, man überlegt sich vorher schon das Ende, worauf soll es hinauslaufen, wie komme ich auch dahin? Das sind ja auch alles zwar Ansätze, aber ich glaube, auf die Art, diese intuitive Art, glaube ich auch, dass der Fluss nachher viel weicher ist und du kannst, glaube ich, eben, ja, wie du sagst, dich selbst überraschen, aber vor allem, du hast nicht diese festgesetzte Linie, wo du hin musst irgendwo, sondern du hast diese Freiheit, glaube ich, oder?
Definitiv. Und ich glaube, es gibt einen Riesenvorteil, weil man so organisch, ich habe jetzt als kleine Side-Note, ich schreibe gerade einen Kinofilm, eine Auftragsproduktion für eine große Filmproduktionsfirma in Deutschland. Und das ist, eigentlich war das mal eine Comedy. Und die hat sich jetzt total verändert hin zu so einer Mischform zwischen Comedy, es hat Horrorelemente, ist ganz abgefahren, weil die mir erlaubt haben, so zu schreiben, wie ich schreibe. Mhm. Ich nehme diese Grundidee, die kam von denen, und dann fange ich einfach an und folge der Geschichte. Und dadurch, dass ich einfach intuitiv folge und nicht halt weiß, da kommt Akt B, Akt 2, Akt 3, da muss der Wendepunkt kommen, nehme ich halt alles mit, was passiert. Und dadurch weiß ich selber nicht, wo es hingeht. Und das hat einmal in diesem Fall das Genre verändert von dem Film und die haben gesagt, wir machen mit. Aber was halt ganz oft passiert, auch für ein Publikum, glaube ich, du gehst super organisch dieser Geschichte nach und hast halt nicht dieses Gefühl von, ah, jetzt passiert wahrscheinlich gleich das oder ach ja, macht ja Sinn, dass jetzt hier X und Y passieren muss, sondern du wirst wirklich überrascht, weil du selber, nicht mal der Autor weiß, was er da treibt.
Ja, das ist sehr, sehr spannend.
Ja, deswegen bin ich da ein Riesenfan von dieser Art Schreiben und bin super, super froh, dass ich da immer mehr jetzt auch Auftraggeber finde, die sich trauen, das mit mir zu machen. Weil das ist ja jetzt nicht selbstverständlich, dass ein Auftraggeber sagt, ja, dann mach du mal dein komisches Ding und wir gucken am Ende dann, ob es das ist, was wir haben wollten.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also es kann dir ja ganz schnell eine Schicht durch die Rechnung gemacht werden, wenn ein Auftraggeber zu genaue Vorstellungen hat. Ne? Ja, das glaube ich, dass das nicht jeder dir die freie Hand so immer lässt wahrscheinlich. Ja.
Nee, genau. Das ist eine andere Art Arbeiten. Einfach zu sagen, okay, ihr wollt handwerkliches Arbeiten, das mache ich auch. Das mache ich vor allem in meinem zweiten Job als Ghostwriter. Ich schreibe ja auch immer mal wieder für andere Leute, die aus Gründen von, ich nenne jetzt mal die letzten drei Gründe, jemand hat Burnout gehabt mitten im Projekt, es musste fertig geschrieben werden, dann habe ich es fertig geschrieben. Jemand hat einen sehr großen Namen gehabt und hat bekannte Bücher geschrieben, das war im Krimi-Bereich und konnte aber nicht das Drehbuch schreiben für eine Idee, die die Person hatte, dann habe ich das gemacht. Und da gibt's einfach immer wieder mal diese Chance, dann schreibst du etwas und dann stehen da später so sehr bekannte deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler und denkst dir, geil, ich habe das geschrieben, ich muss nur meine Fresse halten, dafür bekomme ich mein Geld in dem Fall. Aber da ist es immer krasses Handwerk. Also da mache ich das nicht, dieses freie Arbeiten. Aber da ist auch nachher nicht mein Name drauf. Da bin ich dann auch emotionslos. Da verdiene ich einfach Geld. Und wenn es dann sehr klassischer Standard ist, dann wird da keiner nachher sagen, was hat Josef denn da gemacht? Da wird jemand sagen, was hat denn Autor oder Autorin XY da gemacht?
Aber das kratzt das nicht auch so ein bisschen manchmal, wenn man einfach was trotzdem, auch wenn es ein Handwerk ist, wenn es eine Auftragsarbeit ist, wenn es jetzt nicht gerade das Herzblut drin steckt, so richtig, aber wenn man was Gutes geschrieben hat, man merkt, es funktioniert, ist man nicht manchmal trotzdem ein bisschen traurig, dass dann nicht der eigene Name wirklich auch dran steht und die Leute wissen, dass du es gemacht hast?
Also ich bin, ehrlich gesagt, bin ich das immer. Ich bin immer traurig, dass es so ist, weil ich habe jetzt auch von den Sachen, die ich geschrieben habe, es wird immer irgendwie emotional an einem Punkt, dass man sich halt denkt, so, boah, das war schon geil jetzt. Das war schon, ist schon ein cooles Projekt. Also ich habe jetzt noch nichts geschrieben, wo ich wirklich nachher gesagt habe, das ist mir egal. Ich gucke die auch alle, die Filme nachher, um zu gucken, was haben sie übernommen, was haben sie vielleicht noch mal geändert.
Ja, okay.
Was hat die Regisseurin, der Regisseur geändert? Ja, auf jeden Fall. Und das Allerschlimmste ist natürlich bei den Projekten, wo du denkst, wenn ich sagen dürfte, dass ich das geschrieben habe, könnte ich endlich mal, keine Ahnung, einen Tatort schreiben oder sowas. Also endlich mal was richtig Klassisches machen, wo du halt nicht reinkommst, weil die Referenzen nicht dafür da sind und du kannst nicht sagen, dass du die Referenzen hast, weil offiziell hast du die ja nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Das heißt, du dürftest jetzt nicht mal, sag ich mal, sowas in einem internen Pitch vor sechs Augen sagen. Du darfst das komplett verschwiegen halt.
Richtig, du unterschreibst tatsächlich, dass du, ganz theoretisch darfst du es nicht mal deinem Partner sagen und so. Also die sind da, also das, du hast halt Konventionalstrafen in deinem Vertrag und wenn irgendwie nachgewiesen werden kann, dass du nicht das für dich behalten konntest, dann kann das sehr teuer werden.
Krass, okay. Das wusste ich gar nicht, dass das so extrem ist. Also du darfst das zumindest, das ist echt schon fies. Sie nehmen dir halt wirklich Referenzen ja weg, die du eigentlich vorlegen könntest, um damit vielleicht wieder weitere Projekte zu kriegen, ja.
Ich bin da so ein bisschen hin und her. Also einerseits nehmen sie mir die weg, andererseits, es haben sich dadurch schon viele Jobs ergeben, weil halt Redakteurinnen und Redakteure natürlich wussten, das hat Josef geschrieben, das kann er schreiben. Jetzt kaufen wir ihn mal für dieses Projekt hier ein. Wo wir ihn vorher nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Aber du bist halt dann nur bei dem Sender, bei der Produktionsfirma.
Ja, bei der genau, die ist halt wissen, genau, wo du halt schon drin bist. Ja, verstehe.
Und dann kommen auch manchmal so Sachen wie jetzt vor ein paar Wochen, das konnte ich leider nicht machen, das war eine super kurzfristige Anfrage, da wollten die innerhalb von einer Woche einen kompletten Pitch umgeschrieben haben. Die gesagt haben, hey, du hast doch Projekt XY offiziell geschrieben, wir wollen daraus jetzt eine Serie machen. Pitch muss aber irgendwie innerhalb von einer Woche fertig sein. Mach du das doch, dann schreibst du auch direkt die Serie. So. Das hat aber zeitlich mit meinen anderen Sachen nicht geklappt, weil das so super kurzfristig war.
Ja, ja, das glaube ich.
Aber es ist jetzt nicht so, es hat mir noch nicht geschadet, sage ich mal. Es ist nur fürs Ego natürlich ein bisschen blöd.
Und ja,
für
die eigene Karriere
wäre es schon schön, manchmal das erzählen zu können.
Ja, das glaube ich gerne. Das kann ich mir vorstellen. Ist umgerechnet, keine Ahnung. Produzierst einen super aufwendigen Podcast und dann steht da herrlicher Name drauf, weil du so wenig darfst oder so. Und alle hören es. Ja, das verstehe ich doch. Das würde mich auch wurmen. Das ist schon. Ich meine, klar, wie du sagst, das bezahlt die Brötchen, das ist ja auch fein. Aber gerade so, wenn man eben Kunst schafft und da nicht sein Name dran steht und quasi es anderen auch noch, anderen dafür gedankt wird, quasi. Das kann ich verstehen, dass das mal kratzt, ja.
richtig, richtig blöd sind Momente, wenn dann die Person auf der Bühne steht und Dinge sagt und du denkst so, das ist gelogen. Ich habe das geschrieben. Das war nicht deine Idee.
Ja.
Aber ja.
Dich da zurückzuhalten, nicht aufzustehen, das stimmt nicht.
Ach, aufzustehen, da bin ich gar nicht eingeladen.
Ja, okay, noch schlimmer.
Was für aufstehen?
Stehst von der Couch auf und schreist.
Genau.
Ja, okay, das kann ich aber sehr gut nachvollziehen, ja. Aber nochmal gerade so zurück auf dein jetzt aktuelles Projekt, auf dein eigenes Projekt, wo du auch überall deinen Namen dran schreiben darfst. Hat das schon einen Namen final oder steht der noch nicht?
Es hat einen Namen, weil hier viele, viele Dinge mir wichtig waren, sie zu machen, dass ich, also wir wollten einen Namen, den man nicht verwechseln kann. Deswegen ist der sehr lang, und zwar heißt das Projekt Wo du warst, bin ich allein, was jetzt schon ein sehr langer Name ist, macht für den Film auch Sinn, ist alles richtig, aber genau, ist nicht der most Instagrammable. Ist das nicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, Victoria oder sowas, diese Dune, oder diese Schlagwörter. Ja, aber gibt's noch nicht. Haben wir eine sichere Sache, kann man schnell finden, dann, wenn man es später googelt. Wo du warst, bin ich allein.
Ja, okay, sehr, sehr cool. Wann hast du, oder strebt ihr denn schon ungefähr das Release-Date quasi an, oder habt ihr schon irgendwas in der Hinterhand, wo ihr sagt, da wird er mal gezeigt? Oder plant ihr, was plant ihr? Plant ihr ein Digital-Release? Plant ihr Festivals? Was ist damit geplant mit dem Film?
Also wir planen Festivals und sind jetzt gerade tatsächlich mit ein, zwei Festivals bereits schon in Kontakt, weil die haben Einreichfrist. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir wollen nämlich eine 5-1-Mischung zum Beispiel das erste Mal machen, weil wir auch auf einem Festival Premiere haben möchten, und zwar auf einem Kinofestival. Und da müssen wir jetzt gucken, weil wir machen jetzt einen Horrorfilm, und das schränkt die Festivalauswahl auch ein bisschen ein. Und ja, haben da schon ein, zwei Festivals ganz, ganz konkret im Blick, wo wir gerne laufen würden. Und deswegen beeilen wir uns gerade auch sehr, sehr stark, weil da die Einreichungsfristen jetzt sehr, sehr nahe kommen. Aber wahrscheinlich September oder Oktober dann Release auf einem dieser Festivals und im Anschluss wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres dann online. Ich poste meine Kurzfilme auch aus den letzten Jahren, die ich gemacht habe, immer mal wieder auf Instagram als Link zu geschützten Quellen, solange die noch irgendwo im Festivalumlauf sind. Aber das könnte vielleicht dann auch Ende des Jahres passieren, dass ich den dann doch mal, wenn er seine Weltpremiere hatte, auf Instagram in so einer Story kurz reinhaue, bevor wir dann offiziell ihn auf den Kanal packen nächstes Jahr.
Ja, sehr, sehr cool.
Super lange Antwort.
nee, ist sehr, sehr gut. Also gibt schon eine Strategie dahinter auf jeden Fall. Aber nur, damit die Leute auch schon mal grob wissen, wann sie ihn vielleicht dann mal erblicken können in den nächsten Monaten. Habt ihr denn, gibt's im Film, also gibt ja Darstellende, vermute ich, wovon nicht, dass es nur Monster gibt.
Nein, nein.
Habt ihr denn jemand Bekannten irgendwie dabei an Bord, oder sind es alles Leute aus deinem Umfeld, oder mit wem hast du da gearbeitet, vor allem, was die Darstellenden angeht?
Ich glaube, so super bekannt sind sie nicht, aber Lou Stenger haben wir zum Beispiel, mit der habe ich jetzt schon ein, zweimal gearbeitet, die finde ich wirklich fantastisch. Und dann haben wir Tabby Pilgrim, das ist eine Rapperin.
Ja. Kenn ich
die
auch,
spielt eine kleine Rolle, weil die hatte ich vor 2-3 Jahren auf einem Projekt, weil die war super in der Vorbereitung und allem. Und dann haben wir das Projekt nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, woran. Ach doch, wir haben die Location nicht bekommen. Und es war eine sehr spezielle Location. Das wäre ein Halbstünder gewesen. Da wollten wir 7 Tage drehen. Also auch ein sportliches Ding. Und da war sie besetzt für eine feste Rolle. Ja, und danach gab es eine lange Zeit nichts mehr. Und als das Projekt jetzt kam, und habe ich gedacht, das passt total gut. Da passt sie vom Typ total gut drauf. Und hat auch gut funktioniert, hat viel Spaß gemacht mit ihr. Und das Witzige ist, sie ist auch, sie ist ja Foley-Artist im echten Leben. Und sie ist quasi auch unsere Sounddesignerin, unser Foley-Artist für das Projekt.
Ah, wie cool.
Das ist
gleich verhaftet.
Genau, richtig, richtig, direkt verhaftet.
Das ist ja super cool, ja. Ja, nice. Da hast du natürlich gute Leute dabei, auf jeden Fall schon mal. Ja, das macht ja auch was her.
Genau, aber jetzt keine großen Namen, über die man schon mal gestolpert ist, glaube ich. Also bei Lou bin ich mir immer nicht sicher, weil die so viel schon gemacht hat. Aber man kennt wahrscheinlich aktuell noch eher das Gesicht als den Namen.
Also ich kenne sie auf jeden Fall, aber genau. Ich glaube, der Breitenmasse ist sie noch nicht so richtig bekannt, außer, also ich glaube, das ist so auch ein Gesicht, wo man sagt, genau, die habe ich schon mal gesehen, aber ist noch nicht so richtig etabliert, sage ich mal, ja.
Ja, und die ist wirklich großartig. Also da habe ich auch das Gefühl, es, es fehlt eine große Rolle und dann kriege ich die auch für meine Kurzfilme nicht mehr.
Dann ist sie da. Ja, ja, okay.
Genau, aber das wünsche ich jeder schauspielenden Person. Also hab diese große Rolle und dann kannst du nicht mit mir drehen, das ist mir völlig egal. Hauptsache, du kannst dann davon gut leben.
Du hast ja dann doch schon gehabt.
Ja, genau.
Die Vita ist gefüllt.
Genau.
Ne, sehr cool. Ich hätte ja gedacht, vielleicht irgendwie, deswegen frage ich ein bisschen die Richtung, ich hatte vielleicht, du hast doch vielleicht jemanden aus dem Creator-Kosmos dabei, weil da mittlerweile ja auch so viele in Rollen, in Schauspielrollen sind, dachte ich vielleicht, aber nein.
Also es gibt im Creator-Kosmos Menschen, die ich für großartige Schauspielende halte. Es gibt da auch Leute, mit denen ich ganz konkret schon Projekte geplant habe, aber das sind sehr, sehr wenige, weil ich in den allermeisten Fällen nicht verstehe, warum man Schauspielende mit Creatoren besetzt, weil es da ganz selten ja wirklich so ein urnatürliches Schauspieltalent gibt, sondern einfach der Name besetzt wird. Und dann ist es immer, dann ist es fürs Projekt immer schlecht.
Ja, das verstehe ich. Also das sehe ich auch so und das verstehe ich. Aber wie du sagst, genau, es gibt so ein paar Ausnahmen auf jeden Fall, genau, die da doch definitiv Talent haben. Aber in der breiten Masse muss man natürlich sagen, das wird natürlich eher gerne mal für die Promo genutzt eher, ja.
Ich würde immer eher ein komplett unbekanntes Gesicht nutzen, das die Rolle gut spielen kann, als einen Creator, der Reichweite bringt, weil am Ende habe ich das schlechtere Projekt im Zweifel.
Ja, ja, finde ich, das finde ich absolut sinnig, ja. Das verstehe ich. Also, da ist dein Anspruch zu groß. Also,
ja, es ist ja das Gleiche bei Synchronisation. Also, ne, das ja, zieht das, sich ja das, durch, das Thema. Das oder bei Videospielen. Das ist das
Thema, ja. Ja. Genau, wenn dann wieder Minecraft in die Ecke kommt.
Zum Beispiel.
Nee, das verstehe ich. Da ist der Anspruch auch zu groß bei dir. Das verstehe ich sofort. Macht auch nur Sinn. Nee, sehr cool. Also wir sind gespannt für dieses Projekt. Wir werden natürlich hier bei Devils and Demons das auch mal sicher weiter verfolgen. Und hab ja schon gesagt, auch als wir geschrieben haben, halt auf dem Laufenden.
Da sind wir genau, da kommt der André Hecker-Verriss.
Nein.
Ich weiß nicht, was Josef da erzählt hat.
Also bitte.
Ich kenne ja deine Letterbox-Kritiken. Ja gut, die sind zumindest nicht unfair.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, ich bin immer fair.
Ja.
Von daher, ich werde deinen Film fair zerreißen. Nein, Quatsch. Nein, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Deswegen, wir bleiben dran und werden es weiter verfolgen natürlich. Und ansonsten natürlich bei dir auf dem Insta-Channel und Co. Gerne reinfolgen. Wir verlinken ja eh alles von dir. Dann kann man das Projekt natürlich auch im Auge behalten. Sehr ja, sehr schön. Spannend auf jeden Fall, was da am Horizont wartet. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal überleiten, so ein bisschen natürlich nochmal auf dich auch, natürlich wie in unserem Format hier jetzt bekannt. Wir wollen jetzt auch ein bisschen noch mehr über deinen Bezug zum Horror natürlich wissen. Das ist, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen am meisten natürlich interessiert. So, okay, du bist Horrorfilmer, du machst Horrorhörspiele, aber woher kommt denn überhaupt die ganze Faszination dafür bei dir persönlich? Und wir steigen einfach wirklich mit der ganz klassischen Frage einfach ein. Warum magst du denn Horror eigentlich? Was fasziniert dich am Horror per se?
Ja, ich habe, wenn ich so über so eine Frage nachdenke, habe ich einfach auch noch nicht viel drüber nachgedacht einfach. Dann ist das Erste, was mir so einfällt, Horror spiegelt am ehesten die Welt, wie ich sie sehe. Also wie ich sie wahrnehme. Mhm. Und wenn man sich dann selbst mit sich viel beschäftigt hat und auch vielleicht mal professionell sich beschäftigt hat damit, dann findet man irgendwann raus, ah, okay, das spiegelt, wie ich die Welt kennengelernt habe. Also vielleicht auch aus Kindheit und Jugend, einfach Sachen, die man erlebt hat, wo man denkt, okay, das checke ich jetzt erst, dass es überhaupt nicht in Ordnung oder normal war. Aber das macht Sinn, warum ich mich da zu Hause fühle. Und ich glaube, eine Mischung aus beiden, das ist so ein bisschen, wie ich die Welt wahrnehme. Und ich finde vor allem, Horrorfilme sind so wahnsinnig präzise, Emotionales darzustellen. Also wenn man einen Horrorfilm schaut, dann geht es ja eigentlich nie darum, dass ein Monster jemanden jagt, sondern es geht ja immer um irgendeine Angst, um irgendein Trauma, um irgendwas, was vielleicht tief vergraben ist und was dann in diesem Film behandelt wird. Mhm. Und da bin ich großer Fan von, das finde ich sehr interessant und finde ich halt auch einfach eine wahnsinnig präzise Darstellung von Ängsten und Emotionen.
Okay, für dich ist also Horror vor allem spannend durch, sag ich mal, Symbolbilder, Aufarbeitung. Also für dich ist Horror vor allem spannend, weil es auch psychologisch wird und man Dinge wiedererkennt, widerspiegelt, ja?
Ja.
Das heißt, wenn du schon sagst, so, okay, das sind vielleicht Dinge, wo man sich zurückerinnert, mit denen man aufgewachsen ist, die man erst nachwirkend reflektiert, dann springen wir auch gleich über. Wie ist denn dein Bezug gewesen zu Horror in der Jugend früher? Wie bist du mit Horror sozialisiert worden? Wie bist du damit in Berührung gekommen? Und war es für dich damals schon gleich eine Sache, die faszinierend war? Oder gab es auch schon noch eine Zeit, wo Horror auch erstmal Angst gemacht hat, abgeschreckt hat? Kannst du da nicht noch ein bisschen erinnern, wie es bei dir früher so war, Jugend, Kindheit?
Also ich erinnere mich an zwei Filme und den einen hatte ich letztes Mal erzählt, den anderen aber nicht, deswegen fange ich mit dem an. Mhm. Ich habe mit, als ich 13 war, habe ich meinen ersten Schauspieljob gehabt, weil man als 13-Jähriger, also ich wusste sehr früh, dass ich Filme machen will, mhm. aber halt in der Form, dass ich mit 9 irgendwie das entschieden habe und dann konsequent verfolgt habe. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass ich mit 13 unbedingt ans Filmset wollte und mir alle gesagt haben, es geht nicht. Du kannst allerfrühestens mit 16 bei einer Filmschule so ein Praktika-Ding machen, keine Chance. Dann gab es aber einen Aufruf in der Zeitung, dass Schauspieler und Schauspielerinnen gesucht werden. Und dachte ich so, dann mache ich es halt so. Bin dahin, habe den Job bekommen und habe im Kinofilm Crazy mitgespielt von Hans-Christian Schmidt, der 2000 in die Kinos kam. Mhm. Und beim Filmdreh hatten wir haben alle in einem großen Haus gelebt, alle Schauspielerinnen und Schauspieler. Und es gab oben so ein Fernsehzimmer und da waren alle möglichen VHS-Kassetten. Und einmal hatte ich einen drehfreien Tag und habe zur Mittagszeit Teenage Werewolf geguckt, weil der einfach da rumlag. Und da gibt's eine Szene, wo er, ich glaube, in einem Bett im Wald liegt. Und die Kamera fährt auf dieses Bett zu und er dreht sich um und guckt in die Kamera als normaler Typ, macht den Mund auf und das Ding ist voller Werwolfzähne.
Mhm, ja.
Und ich weiß noch, ich ihn damals ausgemacht habe, den Film, weil ich so eine panische Angst bekommen habe. Und draußen schien die Sonne, es war einfach so ein richtig schöner sonniger Tag. Und ich dachte, was? Und das war einfach direkt ein Jahr, nachdem ich das erste Mal auf einer Geburtstagsparty Stephen Kings S gesehen habe.
Mhm, ja.
Also das war so das erste Ding mit Horror und ich kann nicht mehr schlafen und dann Teenage Werewolf war das nächste, wo ich dann tagsüber dann da saß und dann kam einer vom Filmteam rein, weil er irgendwas holen wollte und hab mich angesehen und hat gesagt, oh nein, bist du krank, du bist weiß wie eine Wand, alles okay. Und das waren so, oder du bist blass wie eine Leiche, irgendwie so ein Satz kam da. Und das weiß ich, dass es zwei Sachen waren, die mich super erschrocken haben, aber gleichzeitig eine riesige Faszination ausgeübt haben auf diese ganze Welt. Und der Film hat mich dann so zu den Stephen King Büchern geführt und Teenage Werewolf vielmehr noch zu den Filmen. Und dann habe ich wirklich angefangen, die zu suchen.
Mhm. Das heißt, also auf der Geburtstag, das heißt, es waren ja immer Situationen, also auch bei der Geburtstagsparty, da warst du wahrscheinlich nicht alleine. Das heißt, genau. Es wurde in der Gruppe geguckt. Und bei Teenage Werewolf war es ein helllichter Tag und trotzdem hat es dich verjagt, ja? Ja,
das komplett. War, ja. Also ich habe den noch nie zu Ende geguckt, fällt mir gerade ein. Ich habe nie geguckt danach.
Vielleicht ist das auch mal wieder, das ist auch so ein Ding, das hatten wir schon öfter hier. Vielleicht ist das immer auch dieses, vielleicht ist es mal nötig. Vielleicht ist es auch noch ein tief vergrabenes Trauma von dir, was du noch aufarbeiten musst. Vielleicht musst du den mal nachholen aus heutiger Sicht und dann drüber lachen heute, weil es mittlerweile wahrscheinlich komplett lustig ist.
Wahrscheinlich.
Ja. Aber es finde ich immer interessant, wenn man noch gerade so Sachen in der Runde und so guckt und trotzdem erwischt es einen. Das zeigt ja auch wieder nur die Kraft von Horror irgendwie. Wahrscheinlich haben sich alle irgendwie weggejagt da in der Runde. Waren ja wahrscheinlich alle dann in deinem Alter damals.
Ja, genau.
Genau, also es ist eher so mutprobenmäßiger wahrscheinlich gewesen auch.
Definitiv. Also man hätte auch nicht gehen können. Das wäre Schande gewesen.
Du darfst ja nicht blamieren, ja. Stimmt.
Richtig.
Okay. Ja, okay, das heißt, das war so deine ersten Berührungspunkte. Das heißt aber, ja, du warst gleich trotzdem irgendwie fasziniert und bist dann zu den King-Büchern und so. Und das heißt, du hast ab da schon gemerkt, das ist ein Genre, das ist eine Welt, die ich da neu kennenlerne, die ist schon was für mich. Das ist schon irgendwo, macht das was mit mir. Das heißt, wie bist du über deinen Schatten gesprungen von, ich hatte diese zwei doch eher traumatischen Ereignisse über zu, ich will davon aber mehr. Wie ist das so verlaufen?
Na, ich glaube, ich vermute einfach mal, dass das etwas so Spannendes war, ich glaube, ich weiß das auch inzwischen einfach. Es war halt super gruselig in einer sicheren Umgebung. Und ich kannte bis dahin halt nur super gruselig in einer unsicheren Umgebung, wo du nicht wusstest, ob dir doch was passiert. Und hier war es halt so, du wusstest, es kann dir nichts passieren. Du kannst aber trotzdem dieses Gefühl aushalten und erfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass mich das total reingezogen hat. Die Sicherheit im Grusel.
Ja. Sicheres Gruseln. Genau. Du kannst jederzeit das Buch weglegen, du kannst jederzeit den Film ausmachen, du hast die Kontrolle, sage ich mal. Ja.
Genau.
Das war so.
Und du bist körperlich sicher. Also, ne, dir kann ja nichts passieren. Mhm. Du wirst nicht wirklich gebissen, du wirst nicht wirklich eingesperrt oder sowas.
Ja.
So, das war schon gut.
Ja, das verstehe ich total. Warst du denn auch davor, sage ich jetzt mal noch, bevor du überhaupt in die Medien, Horrormedien überhaupt mal gesehen oder wahrgenommen hast, wie warst du denn so als Kind? Weißt du das noch? Warst du eher ängstlich? Hast du da eh schon so ein bisschen Probleme, Albträume und sowas? Warst du generell da jemand, der auch irgendwie schreckhaft war oder als Kind? Weil hast du da Erinnerungen dran?
Also Albträume weiß ich nicht, ob ich da viele hatte. Man erinnert sich ja so an ein paar Sachen, aber ich kenne halt Menschen im Freundeskreis, die einfach davon erzählen, dass sie immer Albträume hatten oder wie schlimm das war. Mhm. Das hatte ich definitiv nicht. Ich hatte mal einen Albtraum, aber kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Ich weiß, dass ich natürlich, wie viele Kinder, unseren Keller total gruselig fand. aber das halt auch immer so Mutproben waren, wie weit traue ich mich runter, weil der Lichtschalter wie in jedem guten Keller nicht oben an der Treppe, sondern ganz unten war. Ich weiß nicht, wie die damals gebaut haben. Aber ja, das sind so Momente, an die ich mich noch erinnere.
Ja, also die Klassiker, dunkler Keller, ja.
Genau, nichts, glaube ich, sehr spannend anderes als bei vielen anderen in dem Fall.
Ja, okay. Nee, ist ja immer so ein bisschen interessant, was für eine Art, wie man auch aufgewachsen ist, ob man schon sehr früh schon sehr tough war oder ob man sehr schreckhaft war. Es ist ja auch meist so dann in Bezug dann, entweder ist man dann ganz konträr bei Filmen eben, dass man sagt, ich bin eigentlich sehr schreckhaft, aber wie du sagst, hier ist mein sicheres Ambiente, hier ist es alles fein. Oder auch umgekehrt, von daher, das finde ich immer sehr, sehr spannend.
Ich glaube, was ist auf jeden Fall, also schreckhaft bin ich jetzt nicht gewesen, aber was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ein Gedanke zu weit gesprungen, sorry.
Das ist nicht schlimm. Vielleicht kommst du gleich nochmal darauf zurück.
Ja.
Wie gesagt, ging jetzt vor allem um das Thema so Angst in der generellen der Welt und dann Angst im Horrorfilm, ob man das irgendwie verbindet. Vielleicht kommst du gleich nochmal drauf. Springen wir erstmal weiter. Gut, deine ersten Momente sind getan. Du warst irgendwie angefixt. Und was hat denn dann, so, du hast dann Sachen geguckt, du hast wahrscheinlich auch dann Sachen neu herangetraut. Wie hat sich denn so Horror über die Jahre dann auch, du hast deinen Gedanken gefunden? Entsprechend aus.
Was ich auf jeden Fall super faszinierend fand und auch für mich auf jeden Fall eine Quelle für den ersten Horror ist, sind Märchen. Ich war ein Riesenfan von allem, was so diese Welt, die Realität verlassen hat, ins Surreale gegangen ist, was für mich Horrorfilme auch machen und trotzdem halt die Realität abgebildet hat. Also ne, wenn man hier diese ganze Geschichte mit Rotkäppchen und was da drunter liegt und wovor das schützen sollte, die Gefahr von älteren Männern für junge Mädchen. Das war super interessant, einfach diese Märchen zu lesen, die gruselig waren und irgendwie komisch und trotzdem zu spüren, dass das auch Welt darstellt. Und einfach halt diese Metaphorik trotzdem eine Realität darstellt, wie ich sie kenne und wie ich sie erleben kann, aber halt in ganz anderen Bildern.
Ja, verstehe ich total. Also ich meine, Märchen sind ja auch teils einfach Horrorgeschichten, was da so passiert. Ich meine, gerade auch Grimm-Märchen, dass da natürlich auch aus Märchen viel so auch Horror entstanden ist oder Ableitungen oder Abwandlungen von Märchen, ist ja völlig klar, ja. Also, oder die ganzen Defa-Märchen von früher und so, da waren so komische Sachen drin, die sind ja schon so eigene Fieberträume.
Ja, total creepy, ja.
Von daher, das kann ich total verstehen. Ich glaube, das ging auch vielen so, die als Kind schon sehr früh Märchen gelesen hatten oder gesehen haben. Gab früher bei uns im Rheinland gab es so einen Märchenwald, da konnte man hinfahren.
Na klar.
Wahrscheinlich in vielen, vielen Bundesländern, wo dann irgendwie so Märchenfiguren aufgestellt waren. Du gehst dann durch den Wald und die bewegen sich und sowas. Todescreepy.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch an diese Märchenwälder.
Das war immer todescreepy, ja. Aber es auch aus den Geschichten schon kannte, war so, okay, das ist alles nicht mit rechten Dingen hier.
Nee, diese komischen Hexen, die sich so nach vorne, nach hinten bewegt haben, dann lachen die aus dem Nichts so hässlich.
Ja.
Super.
Das war auch schon eigener Horrorfilm, ja.
Ja.
genau, also du bist dann eingestiegen weiter und wann hat es bei dir denn auch angefangen, dass du gesagt hast, okay, Horror konsumieren, finde ich super, habe ich jetzt irgendwie einen Fuß drin. Kam bei dir auch schon recht früh der Gedanke, ich möchte Horror vielleicht auch selber umsetzen? Weil du ja eh schon gesagt hast, du warst früh schon, wusste bei dir klar, was du in welche Richtung du gehen möchtest?
Also auch Horror war relativ früh klar. Ich hatte ja mit 15 habe ich mir eine etwas bessere Mini-DV-Kamera gekauft. Also ne, die bessere als die der Vater hatte, konnte ich mir dann auch kaufen, nachdem ich in dem Film mitgespielt hatte. Und da habe ich meinen ersten richtigen kleinen Horrorfilm mitgedreht. Ich glaube, da war ich 16. Cool. Und der hatte schon super viel, jetzt auch rückwirkend, ich habe den vor kurzem mal gesehen, der hat so viel schon, was mich jetzt auch interessiert noch oder was ich jetzt noch mag vom Stil. Meine kleine Schwester hat die Hauptrolle gespielt. Die war da, weiß ich nicht, war die da 12, 11? Und es geht um Mädchen, die vor ihren Eltern was versteckt. Und ich habe damals schon, was ich total cool finde, digital, der Himmel ist immer aus Papier. Also wann immer man den Himmel sieht oder Leute, die irgendwo davor stehen, ich habe den ausgetauscht, der war halt ausgebrannt. Mini-DV hat ja nicht so viel Dynamic Range. Mhm. Und dann habe ich halt den durch so zerknittertes Papier ersetzt. Also die Welt war auch von Anfang an irgendwie so surreal. Und dann geht es um ein junges Mädchen, die versteckt irgendwas für ihren Eltern. Man checkt relativ lange nicht was. Und dann fangen die Eltern aber an, Körperteile zu finden. So ein kleines Ohr, so ein Finger und sowas. Ja, und dann war das am Ende halt super düster eigentlich. Das war ein Film über Abtreibung.
Wow.
So was, ne, das wird nicht ausgesprochen, sondern die Eltern finden halt immer mehr kleine Einzelteile. Und sie sagt die ganze Zeit, sie hat was gemacht. Und dann wacht sie auf und ihr hat irgendwie ihr ganzer Bauch ist voller Blut und sowas. Und dann wischt sie das weg, dann versteckt sie das. Es kommt ihr immer wieder nah oder sie wacht morgens auf und es ist eine rote Tüte liegt vor ihrem Bett und da ist irgendwas drin und bewegt sich und sie schmeißt es weg. Aber es aufgeklärt wird es nie. Also es gibt keine Erklärung oder was, sondern da bin ich einfach diesem Gefühl gefolgt und habe das auch eigentlich genau gemacht, wie ich es heute machen würde. Mhm. Hab's dann aber durch die Filmschule kurz abtrainiert bekommen und musste es mir dann wieder zurückholen.
Okay, und das hast du mit 16 gedreht?
Genau.
Ja, okay. Von ich habe Angst vor Teenage Werewolf zu Abtreibungsfilm in 3 Jahren. Also das muss man auch erstmal schaffen. Also
ja, also vermutlich wird das Thema irgendwie mir über den Weg gelaufen sein und mich beschäftigt haben und das musste irgendwo hin. Und vielleicht war das etwas, was man nicht besprechen konnte. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht war das etwas, was man sich nicht getraut hat zu besprechen zu Hause. Und dann musste das irgendwo verarbeitet werden. Und dann
war das halt ein Kanal. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Dass es vielleicht auch in der Schule aufkam oder sowas oder keine Ahnung. Oder ja, es gab niemanden richtig zum drüber quatschen.
Oder also genau, ich glaube, das wäre in der Theorie gar kein Problem gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich das nicht getraut habe.
Oder so. Oder
vielleicht war es ein zu gruseliges Thema. Mhm.
Dann hast du einen Horrorfilm gepackt.
Ja, was man halt so macht.
Das ist schon ziemlich stark, ja. Ja, okay, also es war schon dann wirklich, die Passion war da, merke ich schon, ja. Es war nicht lang gebraucht, sage ich mal. Ja. Nee. Ja, das ist sehr, sehr stark, okay. Okay, also wir wissen, du bist angefixt, du warst richtig drin, du hast schon selbst kreiert sogar. Hast du dir schon dann auch, sage ich mal, oder ist generell bei dir so, nimmst du dir dann auch Vorbilder? Hast du dann auch gleich Dinge, die du dann, Filme, die du gesehen hast, hast du die auch so ein bisschen auch stilistisch oder hast du dir dann im Horror auch Sachen gleich so ein bisschen abgeguckt oder hast schon gemerkt, auch so welche Stile dir dann gut gefallen? Hast du da gleich irgendwas oder vielleicht auch einen Regisseur, der dir gleich aufgefallen ist oder gab es da so Sachen, die dich inspiriert auch gleich haben?
Also ich habe auf jeden Fall eine sehr langweilige Antwort und eine interessante. Was waren 2 Sachen?
Ich nehme beide.
Einmal bin ich auch um 16 rum über J-Horror gestoßen. Also Filme wie The Eye und Ring You, die ich super faszinierend fand. Die hatten irgendwie nochmal eine ganz andere Art, Horror zu erzählen, als ich das kannte. Ich kannte halt fast nur amerikanischen Horror.
Ja.
Und ich habe gesehen, ich glaube Blue Velvet.
Ja.
Ich glaube, Blue Velvet habe ich gesehen und dann war habe ich später gesehen. Auf einer meiner DVDs war ein Trailer für Lost Highway. Und ich habe nur den Trailer gesehen. Das war die Szene, in der er diesen Mystery Man trifft und der Mystery Man sagt zu ihm, ich bin gerade bei Ihnen zu Hause. Und der Hauptdarsteller sagt so, hey, ist überhaupt nicht möglich. Und sagt der Mystery Man, doch, rufen Sie mich an, gibt ihm ein Handy. Er ruft an und dann bei ihm zu Hause unter seiner Nummer geht die gleiche Stimme dran und sagt, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich hier bin. Das war der Trailer und ich dachte mir so, was? Habe diesen Film gekauft und der hat mich weggeblasen. Ich fand den unfassbar gut.
Ja.
Und habe dann mir alles von David Lynch angeguckt, Mulholland Drive, als der rauskam. Dann habe ich, glaube ich, sogar importiert, was super teuer damals war, um diese Filme zu kriegen, weil Internetqualität war kein Thema. War einfach nicht machbar. Und das wären so, glaube ich, meine beiden starken Einflüsse. Einmal dieser ganze J-Horror, da ist Kiyoshi Kurosawa auf jeden Fall zu nennen, den fand ich fantastisch. Mhm. Der hat Pulse gemacht, oder Cairo heißt der im Original. Ja. Und Sion Sono, Suicide Circle, Love Exposure. die haben mich reingezogen. Also die, da war ich auch gefühlt, hatte ich die auf der Watchlist. Also ich habe die regelmäßig gegoogelt, ob es irgendwas Neues gibt. Jeden Trailer geguckt, über den Quicktime-Player in schlechtester Qualität. Wenn meine Mutter telefoniert hat, bin ich rausgeflogen. Katastrophe. Aber da war ich komplett hinterher.
Da warst
das, du waren so, das war so eine sehr starke Schlagrichtung.
Naja, okay. Wirklich super spannende, spannende Filmemacher auch gleich. Also Respekt, dass du da auch gleich darauf gestoßen bist. Bist du da, also bist du durchs Netz drauf gestoßen? Hast du auch Leute, die was empfohlen haben? Weil das ist ja schon was, also zum Beispiel ein Sono oder so, die habe ich erst relativ spät in meiner Film-Ära dann irgendwie kennengelernt, als ich dann noch mehr Quellen hatte. Wie kamst du da damals drauf?
Snowblood Apple Movie Index. Die Seite gibt's noch. Leider sind die ganzen Bilder inzwischen weg. Das war eine Seite für J-Horror-Movies. Auf die bin ich gekommen, nachdem ich The Eye gesehen habe, The Eye gegoogelt habe. Und dann kam ich auf Snowblood Apple und habe dann da gesehen, was für eine lange Liste es gab. Und habe halt geguckt, welche Filme davon kann ich kaufen, wie teuer sind die, wo kriege ich die her, welcher Importeur hat was. Und habe dann immer einfach mir alle paar Monate, wenn ich dann das Geld hatte, durch Zeitung austragen und so, den nächsten J-Horror besorgt. Und aber auf irgendeiner normalen DVD war dann Lost Highway. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das Magnolia war, aber es war halt so ein verhältnismäßig normaler Film,
naja,
wo das mit drauf war. Genau, aber ja, deswegen, es ist so ein bisschen durch Zufall entstanden. Und The Eye hat mir ein damaliger Freund empfohlen, der gesagt hat, hier, du magst doch Horrorfilme, guck mal das.
Mhm. Ja. Nee, okay, super, super, super spannend, weil ja, das sind ja, also klar, bei Lynch kann man schon stolpern, genau wie du sagst, ne, das gab es ja auch Trailer, eben wie du sagst, auf normalen Filmen, auf Hollywood-Filmen irgendwie mal ein Lynch-Trailer, weil jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber gerade so eben diese ganze J-Geschichte, ja, da muss man ja schon ein bisschen, wie gesagt, Glück haben oder halt zumindest wissen, wo man gucken muss. Deswegen
ja, die spannend, Seite war für mich jahrelang absoluter Pool für diese Art von Filmen.
Ja, ja. Nee, verstehe ich total. Also sehr, sehr cool, dass du da auch so früh dann Zugang gefunden hast. Das hat bei mir echt ein bisschen gedauert. Ich glaube, bei mir war es dann die erste Ju-On-DVD irgendwann, ne? So Grudge, wo dann...
Boah, da habe ich sogar die TV-Version mir damals geholt.
Ja.
Der hat ja immer erst diese Fernsehfilme und dann, und ich fand die TV-Version immer besser.
Ja, die waren halt anders geschnitten ein bisschen, ja, ja. Ja. Ja, bei mir war es die erste Ju-On-DVD einfach im Laden und dann darüber dann eben. Da war auch Trailer drauf natürlich, ne, auf der DVD für andere wieder dann da rein. Aber das hat echt ein bisschen gedauert. Da hast du früher ein glückliches Händchen gehabt wahrscheinlich.
Auch einfach Glück, dass jemand zu mir gesagt hat, hier, das könnte dir gefallen. Der war ein, zwei Jahre älter als ich und hatte irgendwie The Eye auf SV-CD gehabt. Und ich habe mir dann aber die DVD gekauft, weil die Qualität so schlecht war. Und ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich das total gut finde. Und die gab's dann aber. Und ich habe mir sogar extra einen DVD-Player gekauft, der diese Region 0 abspielen konnte.
Naja, ja, das habe ich auch.
Und da gab's einen ganz teuren und einen richtig billigen für 35 Euro. Und den habe ich gekauft. Und der hat wie 10 Jahre lang hat er da jedes Format gefressen.
Ja, die guten Region Free Player, ja, hatte ich
genau.
auch.
Genau.
Weil man kam ja teilweise anders an den Kram auch nicht dann ran irgendwie, ja.
Nee, also damals nicht.
Nee, da heute alles ein bisschen einfacher, zumindest in manchen Gefilden, aber damals, da musste man noch ran, ja. Heute ja wieder bei Blu-rays dasselbe Problem, bei UHDs zum Glück ja nicht mehr, die sind ja zumindest region-free heute.
Ja,
aber das ist so nervig. Aber dieses Thema Region-Lock, das ist ja wirklich für jeden Sammler ein absolutes Nervthema. Immer wieder. Ja, aber sehr, sehr cool. Dann hast du wirklich auf jeden Fall recht, also früh Zugang auch. Und ich meine, dass du auch gleich dann den Zugang zu Lynch gefunden hast, natürlich auch sehr, spricht ja auch Bände für dich so, als was dich interessiert und wie du ja sicher auch selber Filme auch siehst und wahrnimmst. Und du hast ja am Anfang schon darüber gesprochen, wie du selber auch Filme drehst und verarbeitest und so weiter. Und das ist ja auch alles natürlich Lynch, ne? Das ist ja natürlich auch, da wird verarbeitet, das ist verkopft, das ist sperrig.
Traumlogik.
Und du musst, genau, Traumlogik. Und du musst halt einfach auch dich selber so ein bisschen, versuchen reinfallen zu lassen. Ist das was, was dann auch nochmal richtig bei dir geklickt hat? Ist das was, wo du gesagt hast, ja, das ist auch meine Art von Filme denken?
Also bei Lynch hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, hier macht endlich jemand Filme, die ich verstehe. Also ich hatte ganz oft das
Gefühl, bist du noch der wenigen, die diesen Satz mal sagen würde.
Emotional. Also, ja. Weil ich hab bei ganz vielen Filmen, ich habe super gerne mir auch diese ganzen Slasher angeguckt, die amerikanischen, aber es war halt so, war cool, es hat Spaß gemacht, die haben aber mir nicht viel mitgegeben. Und bei Lynch war es einfach so, ich habe diese Filme geguckt und das hat so viel losgetreten, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich hatte einfach das Gefühl, hier kommuniziert jemand so, wie ich auch gerne kommunizieren möchte. Also ich, nicht, dass ich die gleichen Filme machen wollen würde, aber überhaupt sich die Möglichkeit zu haben, eine Geschichte rein emotional, symbolisch zu erzählen und ohne einmal, dass man am Ende rausgehen muss und man bekommt alles nochmal erklärt. Das fand ich irgendwie damals schon nervig. Und zum Zweiten auch, ohne dass es eine richtige Lösung gibt. Das fand ich auch sehr befriedigend. Ich konnte diesen Film gucken mit Freunden zusammen und die haben irgendwie ganz andere Sachen da rausgezogen als ich. Und es war aber keiner irgendwie, meinte jetzt, das ist richtig und das ist falsch. Ja gut, außer einer Person, die uns erklären wollte, warum es nur eine richtige Lösung gibt, wie Lost Highway richtig gelesen werden kann. Aber solche Leute hast du ja immer. Die würden auch David Lynch erklären, dass er falsch liegt. Aber genau, ansonsten, ich fand das super faszinierend und einfach eine sehr befriedigende Art, Filme zu gucken.
Ja, das ist spannend. Also das ist natürlich, also für viele ist auch Lynch natürlich einfach sehr, die verstehen irgendwie schon die Kunst und sehen irgendwie, ne, dass das einfach sehr spezielles Filmmachen ist, aber für viele ist es auch einfach zu abstrakt irgendwo. Dass du sagst, okay, das war für dich so richtig Sinn gemacht, so für dich als, ne, wie man einfach ja. Filme denkt, das finde ich spannend, ja, okay.
Also ich mochte auch nie alles von Lynch. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, der macht oder der hat diese perfekten Filme gemacht, aber die Sachen, die ich da geguckt habe, fand ich richtig gut. Ich habe später auch Sachen von ihm gesehen, mit denen ich gar nicht connecten konnte, die ich dann sogar zweimal geguckt habe und dachte, es muss ja an mir liegen. Aber nee, da gab es einfach keine Verbindung zum Werk. Das ist auch schon passiert.
Ja, okay.
Aber erstmal war es der erste neben David Firth als jemand aus dem Internet, der hat Salad Fingers gemacht.
Ja.
Der hat eine Reihe gehabt, die hieß Socks. Die fand ich so fantastisch, die auch sehr viel mit Traumlogik spielt. Also die auch rückwärts erzählt ist. Also die war einfach richtig fantastisch. Und das waren einfach so Geschichten, die, wie gesagt, nicht auf den ersten Blick erzählt haben, was sie erzählen, aber die emotional verständlich waren. Ich glaube, das fand ich so geil. Da habe ich gedacht, das möchte ich machen. Das ist meine Sprache.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Okay. Ja, das ist echt sehr cool.
Und ja, und dann kam irgendwann das Verständnis auch dazu, dass man ja auch, um Geld zu verdienen, vielleicht ein bisschen konkreter werden muss. Genau, und dann habe ich halt ein bisschen beides gelernt, was ganz gut ist. Das eine ist emotionales, intuitives Erzählen und das andere ist, hier gibt es Geld, damit das Publikum Popcorn essen kann und glücklich ist. Verwirre sie bitte nicht.
Ja.
Beides in Ordnung.
Das sind die beiden Lager. Und ich merke ja auch schon, das heißt auch jetzt auch spezifisch im Horror, ist für dich dann eben auch ersteres doch the way to go, ne? Also du bist rein jetzt von deinem Geschmack her, sag ich mal, deinem Horrorfilmgeschmack, am besten nicht zu viel erklären, nicht alles auflösen, nicht alles vor allem am Ende nochmal in einer Montage dreimal gezeigt bekommen. Das heißt, du hast es schon ja gern auch abstrakter gedacht, ne? Und ein bisschen ungreifbarer.
Ja, aber halt, was ich auch nicht mag, ist, wenn man absichtlich versucht, kryptisch zu werden. Das finde ich auch nicht, also das finde ich nicht interessant. Ist einfach nicht mein Film dann. Aber ich glaube auch, ich habe mein erster Horror-Kurzfilm so aus der letzten Zeit, 2022, Höhenangst. Der war fertig und ich war super unzufrieden damit, weil ich dachte, ich habe im Drehbuch ein, zwei Sachen gemacht, wo ich davon ausgegangen bin, ich will das mal so machen, weil ich glaube, das funktioniert. Ich mache kein Sicherheitsnetz, ich nehme keine extra Shots mit. Das wird man verstehen. Saß im Schnitt und habe gemerkt, nein, ich habe Mist, ich habe es versaut. Ich hätte diese Shots gebraucht, das ist zu unklar. Und dann lief der aber auf Festivals total gut. Das hat mich super überrascht. Und dann habe ich den jetzt vor kurzem erst auf Instagram in eine Story gepackt und die haben so viele Leute geschrieben, dass sie den super finden und haben geschrieben, was sie da raus lesen. Und alle haben das Gleiche gelesen. Und da war ich auch wieder super überrascht, weil ich gedacht habe, der ist nicht zu verstehen, weil das nicht klar genug ist. Und alle haben es verstanden. Und das hat mich sehr positiv überrascht und mir nochmal gezeigt, dass selbst ich das Publikum unterschätze.
Ja, okay. Ja, das glaube ich, das macht man, das glaubt, dazu neigt man dann manchmal, ne? Dass man sich denkt, oh, nee, das ist, das ist zu clever oder so. Und dann denkt man sich irgendwann, merkt man so, ja, okay.
Nee, nicht mal zu clever. Einfach ein paar Dialogzeilen nicht aufgenommen, weil man gedacht hat, nee, das kriegt man übers Spiel mit. Und am Set dachte ich auch, das kriegt man mit. Und im Schnitt habe ich mir gedacht, nee, zu viel Distanz. Auf dem Bildschirm geht's nicht mehr. Live davor habe ich es noch gespürt. Aber offenbar hat der Rest es gespürt. Ich hatte halt nicht mehr genug Abstand wohl dazu.
Ja, okay. Nee,
zu clever, also das würde ich nicht unterstellen bei meinen Sachen.
Wer weiß. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich, wie du schon sagst, die Distanz fehlt dann irgendwann. Ne? Wenn man so ganze Zeit in so einem Projekt drin hängt, dass man dann natürlich auch Dinge dann entweder denkt zu sehen, die andere nicht sehen, oder aber auch dann denkt, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Da fehlt doch mindestens ein Dialog, der nochmal das erklärt oder das nochmal. Ja, genau. Das glaube ich, dass man da schnell reinkommen, so eine kleine Spirale. Wenn du jetzt sagst, okay, du bist halt im Horror, hast du gewisse Vorlieben so, du kennst ein bisschen deine Geschmäcker. Kannst du das auf, sag ich mal, noch runterbrechen? Gibt es bei dir auch noch mal gewisse Subgenres, die bei dir noch mal richtig rausstechen, wo du sagst, ja, da weiß ich eigentlich, wenn ich so in die Richtung was gucke, das gefällt mir das tendenziell, oder ist das gar nicht fest und es ist wirklich die Machart und es ist völlig egal? Du hast ja schon gesagt, so Slasher, okay, die kann man immer gucken, die sind halt unterhaltsam, das ist halt stupide, geht mal. Aber hast du sonst noch was so im Horror, wo du weißt, so, okay, in die Richtung, das ist eigentlich schon immer so mein Ding, oder gibt's das eigentlich so nicht wirklich?
Also Slasher finde ich genau, ist nett, kann ich aber wirklich, brauche ich nicht, aber ist immer mal nett. Also alles, was ins Surreale geht, Border zum Beispiel jetzt als surrealen Horrorfilm. Der hat ja schon so märchenhaft surreal, 100%. The Innocence aus Dänemark.
Auch fantastisch.
Auch so, das ist einfach so, das kriegt mich sofort. Diese Art von Horror, ne? Es hat ein bisschen was Surreales, es darf was Märchenhaftes haben. Possum kennen nicht so viele.
Oh, den habe ich immer noch nicht gesehen. Der steht bei mir auf der Watchlist noch, ja.
Wahnsinnig unangenehmer Film, wirklich sehr unangenehmer Film. Aber diese Art von einer meiner absoluten Horror-Lieblingsfilme wirkt nicht wie ein Horrorfilm, ist Borgmann aus Belgien.
Oh ja.
Also wenn ich halt weiß, wenn ich bei Letterboxd eigentlich sehe, die Bewertung liegt bei 3, dann weiß ich, das ist wahrscheinlich mein Film.
Okay.
So ein richtiger Publikumsspalter.
Ja, okay, verstehe. Ja, also wenn du schon rausliest irgendwie, da ist was drin, was andere vielleicht nicht so ganz sehen oder das
Ugly Stepsister.
Abtun. Oh ja, auch fantastisch, ja.
Fand ich großartig, da, also ich habe beim Fantasy Film Festival bei den White Nights in Köln habe ich den gesehen und die Leute danach, also das war wirklich ein Publikumsspalter.
Echt? Ich hatte jetzt in der breiten Masse eher gedacht, der käme wirklich sehr sehr gut an insgesamt, also hatte
das,
da wenig.
Das weiß ich nicht. Ich habe ja nur den Vibe an dem Abend mitbekommen, mit ein paar Leuten mich unterhalten. Und da ging es halt, gab's irgendwie nichts dazwischen.
Ja, okay. Spannend. Ja, fand ich auch sehr extrem gut. Ja. Hat ja auch, klar, dieses Märchen einmal auf links gedreht quasi. Ja.
So sehr unangenehme Szenen. Also positiv unangenehme Szenen. Possum ist unangenehm. Aber der ist auch richtig, richtig gut. Und Ugly Stepsister ist unterhaltsam unangenehm, sag ich mal.
Ja, okay. Ja, den Possum muss ich mal nachholen, auf jeden Fall. Der das nämlich auch sehr. Ja, also das heißt, du, wie ist es denn bei dir? Muss es denn irgendwie aber es muss keinen Realitätsbezug haben, oder? Also, wenn du jetzt sagst, sowas wie Innocence, ne, der spielt natürlich ganz klar mit einem, das ist ja so eine Nachbarschaftsgeschichte, aber mit einem Genre-Einschlag, ne? Oder so, das sind so Filme, die sind zwar geerdet, aber bringen dann irgendwas in unsere Welt noch, das so ein bisschen da raussticht und daneben steht, so irgendwie. Also, wir können jetzt wieder von diesem bescheuerten klassischen Wort jetzt Elevated Horror sprechen, jetzt in den letzten Jahren so qualifiziert wurde. Ist das schon auch so in die Richtung was? Also magst du es auch, wenn so die reale Welt so gecrashed wird von einem anderen
100%.
Ja, ist auch so Hereditary und so, also wo so Dramen mit Genre vermischt werden, das ist so dein Ding, ja auch.
Ja, Hereditary mochte ich sehr gerne. Ich mochte sogar Beau is Afraid. Also ich sage hier sogar, weil das war ja auch so ein Publikumsspalter, weil der hat ja wirklich...
Voll, der hat bei mir nicht so funktioniert, ehrlich gesagt, ja, aber habe ich auch nur einmal gesehen, aber verstehe ich, ja.
Würde ich jetzt auch, glaube ich, nicht nochmal gucken, also nicht, weil ich denke, war einfach nicht doof, sondern weil das war eine solche Erfahrung und so viele krasse Bilder und geile Ideen, gerade am Anfang, der hat ja so, ne, ich meine, das ist auch so, wenn ich kommerziell da drauf gucke, weiß ich halt, da müssen 30 Minuten weggeschnitten werden. So, super klar, das ist 30 Minuten zu lang, das Ding. Aber aus Kunstsicht da drauf zu gucken, so geil, dass dieser Regisseur diesen Film machen konnte. Und wie geil, ja, dass man so eine Vision mal sehen kann. Hammer. Nee, also den mochte ich auch gerne. Midsommar mochte ich auch. Aber ich glaube, Hereditary war so wirklich auch mein Ari Aster-Einstieg, den ich sehr genossen. Den mochte ich sehr gerne.
Ja.
Genau, also und um noch einen Film zu nennen an der Stelle, der jetzt nicht den surrealen Einschlag hat, aber was anderes bedient, was ich auch sehr mag, so ein Science-Fiction-Horror, Cosmic-Horror. Und da gibt's einen Film, den kann ich wirklich nur empfehlen. Ist einer der herausforderndsten und unangenehmsten Horrorfilme, die ich kenne. Aniara. Ist gar nicht so bekannt. Kann ich wirklich, also A-N-I-A-R-A.
Den während du jetzt redest, werde ich das live bei mir mal kurz, weil ich glaube, den kenne ich nicht.
Ich habe den gesehen, weil ich in Letterboxd irgend so eine Space-Horror-Liste reingeraten bin.
Ach doch, das Poster kenne ich, ja, dieser roten Sonne da. Ja, doch, doch, genau.
Oder es ist Mond. Keine Sonne, aber genau, das, obwohl, doch, Quatsch, doch, es ist zwei Sachen. Es ist eine Sonne und es ist was anderes.
Okay.
Das ist ein kluges Plakat. Der erzählt, ohne zu spoilern, die Reise von einem Raumschiff zu einem bestimmten Ort und dann wird diese Reise wahnsinnig stark verzögert. Und der Horror daran ist eigentlich, dass dieser Film sehr, sehr extrem sich mit Realität auseinandersetzt. Was passiert, wenn? Und halt ein hypermodernes Element mit dabei ist. Und das ist so ein unglaublich unangenehmer Film, dass ich ihn, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal geguckt habe, weil er einfach immer dafür sorgt, man fühlt sich am Ende irgendwie voll verloren, aber gleichzeitig hat er auch was total Reinigendes, dass es gleichzeitig weg ist, das Gefühl. Ich kann es gar nicht genau erklären. Das ist ein dringender Filmtipp. Man sollte den auf gar keinen Fall gucken, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Ich glaube, da gibt es Menschen, die zieht das richtig, richtig runter.
Ja, okay. Ich habe mir jetzt gerade auf die Watchlist gesetzt. das Plakat habe ich schon gesehen, auf jeden Fall. Das kannte ich, aber ja, ist an mir vorbeigegangen. Den muss ich mal nachholen. Das klingt erbaulich.
Also ich mag den sehr, sehr gerne und ich warte seit Jahren auf irgendwie ein Folgeprojekt von dem Regieduo.
Regieduo, habe ich gesehen. Ja, genau. Okay. Ja, spannend. Wenn wir mal, auf jeden Fall werde ich mal euch mehr anschauen, werde berichten.
Ja, unbedingt.
Ja, okay, ich verstehe so ein bisschen auf jeden Fall deine Präferenzen definitiv. Das ist ja auf jeden Fall auch ein Genre, was in den letzten Jahren natürlich extrem hochgehalten wird. So Horror, der einfach ein bisschen, ja, ich will nicht viel das Wort benutzen, clever, aber ja, der halt einfach ein bisschen mehr Fleisch hat, ne, wo es halt wirklich mal um was geht, der Geschichten erzählt, der eben auch oft sehr traurige Geschichten erzählt oder düstere, aber wo der Horror dann eben auch eher mal vielleicht subtiler ist als eben nur das Monster aus dem Schrank oder sonst irgendwas, sondern natürlich alles ein bisschen tiefschürfender mit der Geschichte oder mit Tragödien verknüpft ist. Das verstehe ich total. Hast du schon, gerade beim Thema Sünd, hast du schon Bring Her Back gesehen?
Nein, ich bin aktuell nicht so schnell, weil ich, wie gesagt, gerade an dem Kinofilm schreibe, einen eigenen Kurzfilm mache und dann versuche ich nicht so viel zu schauen, um nicht links und rechts Sachen zu sehen, wo ich denke, oh, das will ich jetzt auch ganz dringend irgendwie.
Das finde ich so spannend. Das verstehe ich.
Also beim Kreieren versuche ich nichts aufzunehmen. Mir ist gerade noch was eingefallen, ist kein Film, eine Serie in Deutschland, eine deutsche Serie, meines Erachtens völlig unterschätzt. Ich verstehe gar nicht, warum die so wenig besprochen worden ist. Hausen. War Sky Original. Ich habe darüber nur Schlechtes gelesen, dass ich die ewig nicht geguckt habe. Und dann habe ich irgendwann einen Monat Wow gehabt, kostenlos. Und habe ich halt Hausen geguckt und dachte mir so, was ist das für ein geiles Projekt? Weil es auch das wieder macht. Es geht um die Realität an einem Ort und es geht um Ängste. Und die haben das so auf den Punkt gebracht. Und dann hat es auch noch so ein Ende, was alles verschluckt, aber auf so eine geile Art. Ich mochte ich sehr gerne, die Serie.
Ich habe die auch geguckt tatsächlich, auch so völlig, ich sag mal unfreiwillig, nämlich ich bei meinen Eltern zu Weihnachten war und
ja schön,
genau, und die hatten das irgendwie auf dem Zettel so ja, so ist ja auch so ein bisschen Krimi-mäßig, ne, da geht's zwar darüber hinaus natürlich deutlich dann irgendwann, aber das hat die schon irgendwie angesprochen erstmal und haben einfach mal reingeguckt und ja, sind auch dran geblieben einfach so, das war das auch irgendwie, hat's dann doch reingezogen, fand ich auch
krass besetzt auch,
ja. fand ich auch überraschend. Ist aber voll untergegangen.
Das ist eine deutsche Horrorserie. Wie viele gibt's davon? Und warum? Und das ist so schade, weil ich habe von dem Autor danach auch nie wieder irgendwie was gehört. Und ich habe mir gedacht, der soll doch, lass den doch schreiben. Es ist so viel neuer Horror auch serienmäßig gekommen jetzt in Deutschland und vieles davon hat mich nicht so gepackt wie Hausen. Deswegen schade. Ich hoffe, da kommt noch mal was.
Nee, auf jeden Fall. Es ist wirklich komplett untergegangen. Ich habe die hat echt wirklich keiner so richtig mitgeschnitten, die Serie, ja.
Ja.
Wie der Vorurteil natürlich deutsch und überhaupt und Sky und wow und ist, glaube ich, echt ein bisschen abgesoffen. Wenn die vielleicht auf Netflix gewesen wären, hätten es vielleicht mehr mitbekommen, ja.
Die war mit Sicherheit.
Ja, das ist echt ein bisschen schade. So generell auch nochmal gesprochen, gab es denn auch, und wenn ja, vielleicht hast du zwei, drei Beispiele, gab es auch mal im Horrorfilm Dinge, wo du wirklich an deine Grenzen gestoßen bist, wo du sagst, oder auch generell sagst, das ist vielleicht auch was ich mir nicht angucke, hast du Grenzen, sage ich mal, oder gibt's schon Dinge, wo du sagst, so okay, oder gab's mal was, wo du gesagt hast, okay, das war irgendwie too much, oder bist du da schon, machst du dich da frei, weil du einfach die Kunst dann doch immer über allem irgendwie siehst?
Ja, wäre schön, wenn ich das könnte. Also was ich immer, was so eine Grenze für mich ist, aber es ist, glaube ich, eher so eine, weil mich das nervt, ist Gore ohne Grundlage oder Erklärung. Also wenn es irgendwie Gore gibt, die dann nicht aus der Figur erklärt ist. Hostel fand ich da einfach wahnsinnig langweilig, weil es einfach nur super ekelhaft die ganze Zeit ist und es gibt keine Grundlage, es gibt keine Geschichte, warum das solche Monster sind. Und das kann man auch alles erklären, warum das so gemacht worden ist, aber mich persönlich hat es da nicht abgeholt. Und was so mein No-Go-Thema im Film ist, sind Vergewaltigungen.
Ah,
da bin ich einfach raus. Dann ist das war's an der Stelle. Ich muss skippen, ich muss gehen, ich muss den Film verlassen. Das wäre dann so meine Grenze. Aber ansonsten bin ich da sehr offen.
Ja, okay. Das ist absolut verständlich und sehr, sehr strikt. Das heißt, ja, ich meine, klar, es gibt natürlich das Video Nasty, Rape and Revenge Genre und so weiter. Ich meine, das haben ja daraus wirklich, wurden ja wirklich eigene Tugenden gemacht. Ich meine, klar, auch modernes Horrorkino. Ich weiß nicht, ob du Revenge gesehen hast. Die drehen das ja auch so ein bisschen um. Das ist hier von der Crawley Forget, die auch hier Substance gemacht hat, der Vorfilm.
Ah,
ist ja auch ein Rape and Revenge Thriller, aber sie dreht das halt eben auf eine feministische Schiene. Nichtsdestotrotz hast du eine Vergewaltigung im Film, aber es geht dann halt doch mehr um Female Empowerment als alles andere.
Obwohl ich da nicht wüsste, ob das in so einen Ausnahmebereich fällt, weil weibliche Regisseurin, das wird zum Thema gemacht, den müsste ich in dem Fall sehen. Ich weiß noch, dass es ganz oft mir passiert ist, dass ich einen Film gucke und dann kommt ohne Ankündigung, ohne Grund gefühlt eine solche Szene und hat auch für den weiteren, also man hätte viele andere Elemente nehmen können, um das zu erzählen, was erzählt wird. Ich glaube, deswegen, manchmal ist es, glaube ich, einfach nur drin, um Angst zu machen, um dem Publikum Angst zu machen. Und das, finde ich, ist für mich kein gutes Werkzeug, um das zu tun.
Ja, Angst und halt ist es eigentlich ja auch so wirklich, also gerade natürlich, gerade von männlichen Regisseuren, das fällt natürlich auf, wenn man sich die ganzen Filme betrachtet im Rücklauf der letzten 30, 40 Jahre. Es ist eigentlich fast immer einfach nur der Motor für eine Rache-Geschichte.
Ja.
Es ist halt der Auslöser für dann eben einen Revenge-Part. Und wie du sagst, du kannst auch anders Schaden anrichten. Du kannst auch anders Schmerz zufügen, sonst was erzählen. Aber es ist immer die lowest hanging fruit einer Frau eine Vergewaltigung anzutun, um dann daraus eine wutentbrannte Rache-Story zu schreiben. Das ist schon, das hat sich ja wirklich durchgezogen über lange Zeit. Oder zieht sich immer noch teilweise.
War für mich, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich an Kill Bill kaum erinnere, weil ich so ein Double-Feature gesehen habe und das irgendwie so dieser Einstieg war und ich dann dachte, warum? Aber es ist auch ist natürlich ganz, ganz stark auch Geschmack, ne? Also es gibt viele Leute, die sagen, nee, finde ich gerade einen guten Motor, finde ich sehr passend. Also bei Kill Bill war das für mich auch einer der Gründe, warum dieser Film ein riesiger Nebel ist. Und da wurde es ja nicht mal gezeigt, wenn ich mich recht erinnere. Es wurde ja nur thematisiert.
Ja.
Genau. Aber ja, das wäre wohl, glaube ich, so mein Ausstiegsthema.
Ja, nee, okay, verstehe ich komplett. Also klar, haben wirklich viele und ist auch völlig legitim. Und ja, okay, also Gore, zu viel Gore, der ohne Grund langweilig und vergewaltigt.
Genau, genau, Gore ohne Motivation. Weil Ugly Stepsister hat ja auch Gore, aber der ist motiviert, deswegen finde ich den super.
Ja, genau, der ist halt eingebettet in eine große Geschichte, ja, genau. Was ist mit sowas wie sag mal so Fun-Splatter, so Braindead oder sowas. Macht das was mit
dir? Doch,
oder
ist das super lustig.
Ja,
das geht also, dann meine, schon. Das ist ewig her, dass ich den gesehen habe, aber fand ich, habe ich kaputt gelacht mit 15, als ich den geguckt habe.
Also, 16. Klar, ne, ist ja dann auch so ein Showreel eher an Effekten und so. Aber das geht dann schon. Also du meinst dann schon eher so Hostel, so Torture-Porn halt, ne? Wo schon ein echter Horrorfilm erzählt werden will, aber dann einfach nur aufgebaut mit Folter, mit, ja.
Genau, Torture-Porn trifft es. Wenn du es für die Geschichte nicht brauchen würdest, es so in der Form zu zeigen, dann spricht es mich einfach nicht an. Also das ist dann nicht mein Film.
Ja, nee, verstehe ich. Dann bist du einfach gelangweilt, ja. Das haben ja viele, also die halt an per se kein Problem haben, weil sie wissen, okay, es ist ein Film, es sind Effekte, aber genau, wenn die Geschichte so platt ist, dass der Gore im Vordergrund steht, dann braucht man es halt.
Ich meine, und ich habe, wie hießen die japanischen Filme? Oh, He Never Dies, super alter Film, VHS gedreht. Es gab so eine Reihe aus Japan, die habe ich aufs SVCD damals von einem Kollegen
bekommen. Ach so, Genepik.
Ja, Genepik. Da zum Beispiel geht's ja nur darum, den Gore zu zeigen. Ne? Damals, das fand ich aber interessant, weil es halt so viel Humor hatte.
Ja, die haben halt diese typische japanische Schrulligkeit drin.
Genau, das hat wiederum funktioniert und He Never Dies war einfach ein lustiger, kleiner Film.
Ja, ein Typ, der nicht sterben kann, obwohl er sich halt alles abhackt gefühlt. Ja.
Ja.
Aber der zweite zum Beispiel hier, das ist ja dieser berüchtigte, dieser Flowers of Flesh and Blood, wo ja wirklich einfach nur darum geht, dass ein paar Typen eine Frau zerlegen.
Ach so, ja, den habe ich damals schon geskippt.
Ja, ja.
Weil der sah auch zu real aus. Das war unangenehm.
Da gab es ja wirklich dann damals, ne, irgendwie schon, der war ja lange als Snuff-Film verschrien. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher, irgendein berühmter US-Schauspieler hat doch mal sogar die Polizei informiert, weil er diesen Film irgendwann mal auf VHS bekommen hat und dachte, er sieht wirklich ein Snuff-Video und wurde dann gegen die Produktionsfirma, also gegen die Macher ermittelt wurde und so ein bisschen sich rausstellte, ey, wir haben hier auch noch Behind-the-Scenes-Material, das ist ein Film so. War ja lange so richtig im Verruf. Irgendwann gab es die ganze Reihe nochmal auf, jetzt neu aufgelegt, Remastered Blu-ray. Wenn du es jetzt heute noch mal guckst mit auch jetzt besserem, also ich meine, die sind immer noch auf einer schlechten VHS, weiß ich nicht, was für eine Kamera die gedreht haben, aber VHS-Niveau. Aber mittlerweile sind auch eben auf Making-Offs drauf und dann guckst du jetzt an und bist halt so, ja, okay, ne, ist halt, wie gesagt, Showreel für Effekte. Aber rein als Film ist das halt, also das ist halt wirklich das Bare-Minimum an Torture-Porn. So. Das hat keine Handlung, es geht nur darum, wir wollen jetzt einmal zeigen, was wir mit ein bisschen Effekten und Kunstblut machen können. Ja, das ist halt, da sind wir wieder so ein bisschen bei euch war es S. Das wäre so die härtere Form von Mutprobe auch schon wieder. Für was anderes ist es eigentlich nicht gemacht, muss man auch ehrlich sagen.
Ich glaube auch, ja. Also außer Jobs zu bekommen vielleicht. Ich weiß nicht, ob damals die Not da so hoch groß war, aber ja.
Ach, du meinst so Practical Effect Max? Ja, bestimmt. Also ich meine, wenn du damit sagst, ich habe hier mein Showreel, da kriegst du schon mal einen Job beim Hostelset, ja.
Genau.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Nee, aber ja, finde ich verständlich, dass du da auch seine Grenzen setzt. Das ist ja völlig legitim. Und so langsam, glaube ich, kommen wir auch schon auch so zum Ende, würde ich sagen. Wir haben jetzt echt viel über dich erfahren. Du hast jetzt auch schon tatsächlich viele Filme ja auch selber genannt, jetzt reingeworfen, vor allem in deinem, deinem Subgenre, was für dich so ein bisschen funktioniert am besten. Aber am Ende geben wir gerne auch unseren Gästen immer die Möglichkeit, natürlich unserer Hörerschaft nochmal ganz spezifisch nochmal Filme vielleicht auch ans Herz zu legen. Hast du da noch was dabei, wo du sagen würdest, so, ey Leute, so, da müsst ihr rein. Das ist vielleicht auch, ich sage immer gerne, ne, so Geheimtipp, wenn du noch irgendwas hast. Ich meine, du hast auch schon was wie Possum genannt. Das ist sicherlich sowas, das haben auch nicht viele auf dem Schirm. Aber hast du noch was ganz Spezifisches dabei, wo du sagst, da solltet ihr wirklich mal reingucken? Hast du noch irgendwas, was du nennen kannst?
Ich habe zwei Stück, die mir sofort einfallen. Einmal einer, der auf Disney total untergegangen ist. Ist sehr mainstreamig, würde ich sagen. Aber trotzdem war das einer der wenigen Horrorfilme, wo ich zu keiner Minute wusste, wie er weitergeht. Und er war super spannend. No One Will Save You.
Kenne ich, habe ich aber nicht gesehen.
Es sollte ein Kinofilm werden und die haben den einfach auf Disney als in den Streaming-Service reingehauen, haben keinen Kino-Release gemacht, deswegen ist der untergegangen. Das ist so fett produziert, das Ding. Und es ist so schade, dass den keiner sieht, weil der ist so interessant gemacht und etwas klassischerer Horror, aber trotzdem ein Film, wo du halt die ganze Zeit denkst, und jetzt, und jetzt, und jetzt? Richtig geiler Film. Also richtig geiles Popcorn-Kino. Einer der besten der letzten Jahre für mich. Und dann bin ich ein Riesenfan von Lisa and the Blood Moon.
Ah, von Annalili Amipour, ja.
Genau, auch kein klassischer Horrorfilm, aber der hat mir so viel Spaß gemacht. Und das sind beides jetzt Horrorfilme, die das Gegenteil von dem machen, was ich sonst die ganze Zeit gucke. die ziehen dich nicht in eine Märchenwelt und sind super düster, sondern die machen beide Spaß. Der eine, weil er einfach so krass unterhaltsam, unvorhersehbar ist. Und Lisa and the Blood Moon, weil das einfach ein Film macht, der so viel Spaß macht. Die Figuren sind kreativ, die Kameraeinstellungen sind spannend, die Farbgebung, die Geschichte ist interessant, richtig, richtig gut. Und ansonsten, um einen Klassiker noch zu empfehlen, vom Jahr 2003, das Original aus Korea, A Tale of Two Sisters.
Oh.
War sehr, sehr lange mein Lieblingshorrorfilm. Und auch bis heute ist es einer, würde ich immer wieder sagen, den sollte man gesehen haben.
Ja, da gehe ich mit. Auf jeden Fall. Der ist immer noch einer der, also der Twist ist halt immer noch genial und ja. Der ist halt so creepy.
Ja, und der hat alle, also Checklists für alles, was ich in einem Film brauche, ist drin.
Und hast du den auch damals gesehen im Zuge deiner Jay?
Ja. Den habe ich damals gesehen im Jahr 2003 auf koreanischer DVD, wie damals ja alles, was ich hatte, die waren ja nicht synchronisiert, die hatten sehr schlechte englische Untertitel, man musste einfach auch mal ein bisschen, irgendwann hat man verstanden, wie die funktionieren. Die von Koreanern oder Japanern geschriebenen Untertitel, das Englisch war so falsch, dass du irgendwann aber verstanden hast, was wie gemeint ist. Und dann hast du irgendwann wusste ich halt, dass make a cut heißt, hör auf. Also das ist einfach so etwas komische Formulierungen drin.
Ja, 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 man muss diese Formulierung so umdenken. Ne? Ja, 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 ja.
Und irgendwann hatte man es drauf und dann habe ich den gesehen und ich weiß noch, das war so ein richtiger Filmerwachungsmoment, dieses Ende, weil ich dachte, das kann man im Film machen, so eine Geschichte erzählen, am Ende wenn dann diese Abspannmusik kommt und dieses Ende und man denkt sich, das kann Film. Also das war, ich glaube, ich hatte da das Gefühl, was viele andere haben, wenn sie das erste Mal Fight Club geguckt haben. Also das war jetzt, glaube ich, der Hollywood-Moment davon, wäre wahrscheinlich Fight Club, aber für mich ist es bis heute Tale of Two Sisters. So ein guter Film.
Ja, fantastisch. Das Remake.
Nein, ich habe nur ein einziges Remake jemals gesehen, was das Original mit dem Original gleichziehen konnte, und das war Vanilla Sky.
Ja, okay.
Das einzige Remake, was ich in meinem Leben je gesehen habe, was irgendwie gleichziehen konnte. Okay, gut, The Thing, natürlich, Carpenter, logisch. Das,
ja, okay.
Ist das Überholspur-Remake.
Für mich aber ist es noch Hills Have Eyes von Alexandre Aja, das war auch besser.
Der war auch gut.
Der ist halt einfach viel kerniger und geht mehr ran. So, das Original ist mittlerweile ein bisschen langweilig geworden.
Das ist in die Jahre gekommen, stimmt. Aber heutzutage, die machen gefühlt, werden die Filme ja viel schneller geremaked inzwischen. Vielleicht gibt es noch nicht, weil bei The Thing fand ich, war es so sinnvoll. Der alte Film war so alt und so anders. Es gab so viel technische Erneuerung, dass du diese Geschichte noch mal so anders erzählen konntest. Mhm. Das ist ja kein Vergleich. Und wenn man dann das Remake von 2012 von The Thing guckt, macht's wieder keinen Sinn, weil der Sprung ist nicht weit genug, dass du was Interessanteres Neues machen kannst.
Plus, sie haben alle praktischen Effekte rausgekickt.
Ja, stimmt. Das habe ich auch noch mal gehört. Die haben ja diese schrecklichen Entscheidungen getroffen, dass
Die haben alles practical gebaut und dann haben sie gesagt, nee, wir machen es doch digital.
Fällt mir noch ein kleiner Film an, von wegen Practical. Beyond ist ein russischer Horrorfilm. Hieß der Beyond? Oder Deep? Super Deep.
Der mit diesem Tod, wo sie das Höllenloch aufbohren. So ein bisschen,
genau, richtig.
So ein bisschen Urban Legend-mäßig. So. Ja, ja.
Richtig, total stupide Grundgeschichte. Aber der hat auch Spaß gemacht. Weil der war cool gefilmt, diese anamorphen Objektive, die an den Seiten so super schmierig werden.
Ja.
Dass der ganze Film so schräg aussieht. Und am Ende aber halt diese real gebauten Effekte, das war schon so, wo ich auch dachte, da so, geil, da haben sie sich was getraut.
Der
geil,
war eine kleine Überraschung, CGI. Fand ich auch, ja.
Ja.
Und wie gesagt, es gibt ja diese Creepypasta über Escape, dass es in Russland angeblich irgendwie so ein Loch in der Erde gäbe, was mal irgendwelche Leute beim Bergbauen freigelegt hätten und da hätten sie dann Schreie rausgehört irgendwie.
Ja.
Und dachten, das wäre das Tor zur Hölle und darauf basiert ja da quasi die Idee. Fand ich mega, ja.
Also der macht auf jeden Fall auch Spaß. Ich glaube, an guten Horrorfilmen international muss man, und vor allem abseits von Amerika gibt es. Nicht, dass Amerika schlecht ist, weil meistens gucken wir ja nur auf Amerika an Horror. Und wenn du das Land ausklammerst, wirst du trotzdem nie fertig mit guten Horrorfilmen.
Ja, ja, total. Ich denke mir auch jedes Jahr wieder, ich nehme mir jetzt eigentlich mal so richtig vor, als Challenge mal wieder mehr Non-US-Horror zu gucken. Man landet da natürlich trotzdem wieder viel bei US, weil natürlich die großen Sachen, die muss man halt irgendwie mitnehmen und will auch mitnehmen. Da gibt es ja auch gute Sachen immer wieder. Sogar dieses Jahr wieder tolle Sachen. Aber wie du sagst, egal ob Asien, Russland,
Österreich,
auf jeden Fall, egal wo, es gibt über, oder ja, aber vor allem auch, wie gesagt, gerade Asien, das ist ja auch nochmal unterteilt. Dann hast du die ganzen taiwanesischen Kram, dann hast du DJ K-Horror, dann hast du whatever, das letzte Jahr dann noch alles. Indonesien ist ganz stark geworden ja auch. So, da gibt's so viel Kram, die alle vor allem dann auch wieder ihre ganz eigene Art haben, Horror zu erzählen, weil es halt
Frankreich ist auch krass.
Ja, Frankreich sowieso, ne? Die Ausnahmetalente Frankreich. Aber die alle vor allem, gerade bei diesen ganzen asiatischen Sachen, finde ich immer geil, diese, dass sie so viel Kulturelles mit reinbringen. Da musst du oft auch noch mal ein bisschen nachlesen, weil du manches nicht verstehst, weil es einfach kulturell sehr geprägt ist. Aber da gibt es so viel guten Kram. Auf Netflix gibt es ja zum Beispiel hier diesen Incantation, falls du den gesehen hast.
Ich glaube nicht.
Ganz, ganz fantastischer Film über so eine Besessenheit in der Familie, gedreht wie so eine Found-Footage-Home-Video. Der hat mich richtig fertig gemacht. Also den fand ich richtig krass.
Und Incantation?
Incantation. Und der hat eben auch ganz viel zu tun mit so Glauben und Bräuchen und sowas mag ich ja total gerne, wenn sie da so sehr, sehr eigenes Kulturelles reinbringen.
Ja, ich mag das auch. Also das
oder The Medium fand ich auch super vor ein paar Jahren, wo der so ein bisschen gedreht war wie so eine Dokumentation, wo du auch so richtige so Head-Interviews hast, wo Leute was erzählen in die Kamera bewusst. Und da ging es halt um ein Medium in Indonesien.
Doch, den habe ich, glaube auch, der war aus oder Thailand oder so.
Sowas, genau. Und eben auch ganz viel so Brauchtum, Glauben und Aberglaube und sowas. Und das mag ich schon sehr gerne, wenn das so richtig wenn da kulturell richtig viel reingebracht wird aus dem Land, wo der Film eben produziert wurde. Das ist einfach nochmal was ganz anderes. Das ist spannend einfach. Natürlich, weil vor allem, weil wir es nicht kennen per se, weil man sich irgendwie so ein bisschen reinarbeiten muss. Aber das ist eben wirklich ein ganz anderes Kino als das Hollywood-Kino. Ja.
Es hat auch eine andere Bildsprache. Und das finde ich auch immer sehr, sehr interessant, dass du einfach nochmal Film so anders erfahren kannst, wenn es aus einer anderen Kultur kommt.
Ja.
Wir haben einfach ein anderes Auge. Also wie sie auf Bilder gucken, auf Welt gucken, wo die Kamera steht, welche Objektive benutzt werden. Die gehen halt nicht das klassische Hollywood-Werkzeug ab, sondern die erzählen genau das, was sie jetzt. Also ich habe das Gefühl, die erzählen etwas purer, was sie erzählen wollen.
Mhm. Ja, auf jeden
Vielleicht
Fall.
Vielleicht fühlt es sich aber auch nur so an, weil man diese Art von Darstellung nicht so gewohnt ist.
Ja, mit Sicherheit ist es eine Gewohnheit auch, klar. Wenn man jetzt irgendwie einfach mal 5 Jahre nur asiatische Filme und Horrorfilme gucken würde, klar, wahrscheinlich erkennst du dann viel mehr Muster, als wenn du halt auch sehr viel eben westlich geprägt bist. Aber ey, zum Beispiel The Medium, der hat einen Jumpscare, der war so clever inszeniert, auch von der Kameraposition und überhaupt, wie sie es gemacht haben. Ich wüsste nicht mal, wann ich von letztem Mal bei so einem Jumpscare so von der Bank geflogen bin. Da saß ich irgendwo in Österreich auf einem Slash-Film-Festival im Kino auf so einer Bank, das war so ein kleines Arthouse-Kino, was sie es gezeigt haben, und die Bänke waren verschiebbar. Und wir saßen zu dritt auf einer Bank. Und als der Jumpscare kam, haben wir uns alle so verjagt, dass wir die Bank weggeschoben haben, weil wir uns so körperlich erschrocken haben. Und da muss ich echt sagen, Hut ab, so, dass das Schaffen, also man ist mittlerweile so abgebrüht und kennt diese typischen US-Inszenierungen, dass man den Jumpscare halt schon so weit riecht. Aber das haben die halt nochmal anders raus. Die wissen, also klar, das ein guter Filmemacher kriegt das sicherlich auch nochmal einen US-Film hin, will ich nicht sagen. Aber wie du schon sagst, die haben so eine ganz eigene Herangehensweise, wie sie Szenen aufbauen. Und das ist nicht eben dieses typische Musik spannt an, aus.
Riser.
So, ne? Genau. Du kennst es ja alles mittlerweile. Und das machen die halt überhaupt nicht. Und das hat so gut funktioniert, wo ich mir dachte, okay, Hut ab, so, vor dem verbeuge ich mich, vor dem Jumpscare.
Ja. Ich hätte, im Kino wäre ich da auch gesprungen. Den habe ich leider auf einem kleineren Bildschirm gesehen. War auch gut, aber ich glaube, im Kino wäre ich auch, hätte ich weggewollt.
Ja, ja. Du weißt, was ich nicht meine, oder? Wo sie, da ist die Kamera so still, ne, und dann kommt nur was ins Bild und du kriegst so quasi gar nicht mit, so, und dann,
Und dann ist es da.
Ist da, und du bist so, was? Ja, der war schon gut.
Sehr klug gemacht, ja.
Ja, ja. Nee, deswegen, also da bin ich auch dafür, generell ist immer noch ein Appell, guckt wirklich mehr nach links und rechts, so, guckt wirklich, es gibt so viel Angebot, da übersieht man wirklich so viele Perlen, wenn man da sehr starr eben auf einen Filmmarkt sich irgendwie beschränkt. Aber natürlich ist es auch die Verfügbarkeit, ne, klar, man muss einfach manchmal ein bisschen mehr graben und sich ein bisschen mehr umgucken, so, die landen halt teilweise gar nicht oder sehr spät dann immer erst natürlich auf irgendwelchen Streaming-Plattformen.
Ich habe noch einen Tipp für alle, die Letterboxd haben an der Stelle, weil man kann sich ja Filme auf die Watchliste packen Und weil manchmal sind die einfach nicht verfügbar. Und ich habe erst vor einem Jahr oder so rausgefunden, dass man seine Watchlist so anordnen kann, dass man quasi sich nur anzeigen lässt, was ist jetzt auf Netflix, jetzt auf Disney, jetzt auf Amazon. Also welchen Streaming-Anbieter hat man? Welche Filme sind gerade verfügbar von der Watchlist? Um endlich halt auch mal ein paar Sachen zu sehen, an die man sonst nicht rankommt. Das mache ich nämlich jetzt immer, wenn ich mal irgendwie wieder einen Monat Netflix habe. Ich habe immer nur sehr kurzfristig alles. Dann gehe ich da rein und gucke, welche von meinen 300 Watchlist-Filmen gucke ich denn diesen Monat? 441 sind es, Hilfe. Ja.
Meine 1000 irgendwas, 200 weinen auch leise mit. Ja, ich habe mir immer mal gesagt, ich packe nicht mehr als 1000 Filme auf meine Watchlist, weil das absurd ist. Naja.
Aber ja, aber ich also gerade für sowas wie diese Anordnung jetzt bin ich dankbar,
aber, dass das gibt. Ich habe das auch schon mal irgendwie, ich habe das aber auch bei mir nicht gemacht. Wie funktioniert das genau mit dem?
Du hast deine Watchlist und dann kannst du oben auf Service klicken,
ja,
auf einen dieser Reiter.
Ja.
Und dann sagst du hier, ich möchte anzeigen lassen netflix.de. Und dann zeigt er mir jetzt die ganzen von meinen 411 Filmen, die ganzen 5 Filme, die es gerade bei Netflix gibt.
Ach, genau, da war es. Ja, ja, ja.
Unter anderem Incantation.
Ja.
So, ich habe noch Netflix bis Ende des Monats. Da werde ich die Monate geguckt bekommen.
Wenn es dein kreatives Schaffen zulässt.
Ja, wenn der Kurzfilm fertig ist. Aber wir müssen nächste Woche fertig sein, deswegen.
Der Druck ist da. Und du hast ja auch Urlaub, hast du gesagt,
August.
Oder? Jetzt,
genau, ich habe jetzt erst noch Urlaub, aber ich habe noch Netflix bis zum 22. August, also das geht sich aus.
Ja, dann guck mal Incantation, da bin ich sehr gespannt.
Ja, definitiv.
Und wie gesagt, und dann im August, das ist auf jeden Fall, also bin ich mir sehr sicher, dass, ich weiß, hast du hier den Talk to Me gesehen von den beiden?
Ja, ich kenne die ja von YouTube tatsächlich
genau.
Auch noch.
Und die beiden haben jetzt Bring Her Back, der kommt ja bei uns am 14. August. Bin ich mir sehr sicher, dass du den feiern wirst.
Ich glaube auch. Mir hat der erste schon so gut gefallen. Und
ich finde, Bring Her Back ist in allen Belangen noch mal besser. Und ich bin wirklich, also es ist Wahnsinn, was die für ein Production Value, was für eine Sicherheit, die in der Inszenierung einfach bei einem zweiten Langfilm einfach schon an. Also der erste Talk to Me war ja schon krass.
Ja.
Aber Bring Her Back noch mal in allen Facetten noch eins draufgelegt. Hut ab.
Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man denen vor allem nach dem ersten Film jetzt vertraut.
Mhm.
Und weil es leider immer wieder Gemecker, ne? Aber in Deutschland ist es so schwierig, Redakteurinnen und Redakteure zu finden, die dir vertrauen. Es gibt die natürlich, vor allem im Hörspiel. Aber wenn du die hast, dann kannst du auf einmal ganz andere Sachen machen. Und ich habe das Gefühl, die sind einfach an der Stelle, wo, also die sind auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aber du kannst auch wahnsinnig gut sein und den Redakteur oder die Redakteurin im Nacken sitzen haben, die sagt, das machen wir nicht, das ist zu teuer, das machen wir nicht, das versteht keiner.
Mhm.
Ich fand, bei Talk to Me haben die schon einiges, ich meine, der erklärt alles aus, aber er hat so viel geile Entscheidungen und ungewöhnliche Momente drin, dass das schon schön ist. Allein der Anfang. Im Grunde, also rein kommerziell draufgeguckt, würde man da ja auch sagen, die ersten 5 Minuten schneiden wir weg, so fangen wir nicht an.
Ja, naja, absolut. Also ich glaube eben auch, ich meine, jetzt mit N24 im Nacken, die werden den auch Freiheit gegeben haben, das glaube ich schon.
Ja.
Ja. Also wie gesagt, ich fand, es ist für mich bisher einer der Horrorfilme des Jahres auf jeden Fall. Ganz easy. Und ich glaube, das ist auch genau wieder dein Cup of Tea. Der war
geil.
Der hat wieder zwar, also auch da wieder, der ist super hart teilweise, aber auch nicht unnötig, sondern der, ja, der will auch einen Shock Value erzeugen, das schafft er auch. Aber der ist auch einfach extrem clever und einfach, die erzählt eben auch wieder einfach eine sehr schwere Geschichte.
Ja, gut, da bin ich dabei.
Und zwar auch sehr gut und mit spannenden Charakteren und ja. Deswegen, den musst du auf jeden Fall sehen. Da glaube ich nämlich, ist genau dein Ding.
Cool, freue ich mich drauf.
Mein Lieber, genau, wie heißt eigentlich doch, nur die Leute auch Bescheid wissen, die gerne natürlich auch Hörspiele und so weiter hören. Wo kann man deine Hörspiele finden?
Alle kostenlos in der ARD Audiothek. Die gehen auch immer nur eine Stunde. Das ist der Slot, den ich da habe. Und genau, meinen Namen eingeben, Josef Bolz, dann findet man die. 2 haben englische Namen, 1 hat einen deutschen Namen, sind aber alle auf Deutsch.
Wie heißen die? Sag's noch einmal für alle.
Who Lives There? Ich hörte vom Ende der Welt. Und Running Backwards. Und das ist ein bisschen dem geschuldet, wenn ich eine Idee habe, habe ich immer sofort einen Titel. Und anders als im Film, wo sie dir noch ewig reinreden, den Titel zu ändern, sind die Hörspielredakteurinnen und Redakteure, mit denen ich gearbeitet habe, bis jetzt immer so gewesen. Ja, bist du mit dem Titel zufrieden? Ja, ich finde, der passt. Gibt auch jetzt keinen besseren, außer man macht so was Komisches, Cringiges. Ja, dann behalten wir den.
Okay, das ist auch mal cool.
Das ist super. Also wenn es im Film so wäre wie im Hörspiel, was das angeht, künstlerische Freiheit, war der Hammer. So viel künstlerische Freiheit habe ich noch nie gehabt.
Das ist ja sehr cool. Hätte ich auch gar nicht gedacht, wenn man gerade so für ÖR produziert, dachte ich, da wäre auch irgendwie mehr reingerede.
Nicht, also ich habe das nicht erlebt. Ich habe 2 mit dem NDR gearbeitet und jetzt einmal mit WDR 1 Live und bei beiden haben die mich komplett machen lassen. Also auch Sachen, wo gesagt wurde, willst du das nicht noch ändern? So, willst du das nicht bitte noch ändern? Nein, okay, dann nicht.
Das ist ja richtig cool, ja. Das freut mich. Das ist doch auch mal, das ist auch mal eine schöne Abwechslung, wo man einfach mal austoben
also
kann.
Dann, ja, es wäre so schön, gäbe es das woanders auch. Aber woanders ist halt auch viel mehr Geld. Ne? So eine Hörspielproduktion kostet halt dann mal, so weiß ich nicht, 30.000 und ein Film kostet direkt ein paar Millionen.
Ja. Kleine Abstriche.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall, wenn ihr Hörspiele mögt, dann geht mal da rein, checkt das gerne aus. Wir verlinken das auch alles natürlich in den Shownotes. Könnt ihr alles mal auschecken, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Josef, ich danke dir sehr für deine Zeit. Schön, dass es jetzt endlich geklappt hat nochmal.
Ja.
Nach langer, langer Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg erstmal jetzt mit dem Film, dass er fertig
wird.
Vielen
Dank.
Hoffe, ihr schafft das alles on time. Oder wie der große Künstler Uwe Boll sagt, on time und on budget. Dass das alles funktioniert.
Ja, der macht's richtig.
Ich hoffe, es klappt für euch auch, dass es erfolgreich wird. Wir verfolgen das Projekt auf jeden Fall gespannt weiter. Wenn es irgendwo was zu sehen gibt, informiere mich gerne. Ich bin heiß. Wir werden das natürlich auch gerne hier bei unserer Hörerschaft weiter auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, check gerne deine Instagram-Kanäle aus und YouTube, wo man dich überall findet, alles verlinkt, damit man ja deinem Schaffen folgen kann. Ich finde deine Experimente schaue ich immer noch gerne. Das ist immer wieder spannend, was du da noch, wo ich mir manchmal auch denke, teilweise machst du das ja wirklich dann irgendwie wochenlang, wie du das noch während deiner Arbeit noch irgendwie dann unterbringst. Das ist auch schon, ich glaube, ein Kunststück, habe ich das Gefühl.
Aber ich glaube, dadurch wird es auch spannend, wenn ich das immer machen würde, während ich keinen Job habe, dann würde ich sehr viel einfach in einem Raum sitzen und die Effekte spüren. So spüre ich die Effekte während der Arbeit. Das ist auf jeden Fall interessanter.
Ja, das glaube ich. Also wenn der Alltag einfach weiterläuft, macht es ja auch noch mehr Sinn, als einfach nur abzuwarten quasi. Ja, ja.
Genau.
Aber deswegen finde ich immer wieder spannend. Und in deinen YouTube-Videos merkt man ja eh immer schon, dass du eben auch Filmemacher bist, weil die sind natürlich auch teils sehr aufwendig für kleine, und wenn es so kleine Spielereien sind, dann merkt ja immer deine Liebe zum Detail da drin, so, das mag ich auch immer so gerne. Deswegen, das ist immer sehr, sehr fein, wenn ihr es nicht kennt, auch da reinklicken und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, wir sehen und hören uns bestimmt an der Stelle wieder, spätestens wenn dein Film vielleicht dann auch mal fertig ist und ja, möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern ans Herz legen?
Mein Letterboxd-Profil. Ansonsten vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Auch das verlinken wir natürlich, genau. Checkt die Letterboxd-Reviews ab, da werdet ihr wahrscheinlich auch das, was du heute erzählt hast, wird man wiedererkennen in deinen Wertungen.
Ja.
In deiner Filmauslese. Cool. Dann danke dir an dich, danke an die Zuhörer da draußen, danke, dass ihr wieder dabei wart. In zwei Wochen geht's dann weiter mit der nächsten Ausgabe. Ansonsten diesen Freitag natürlich im Regulärprogramm. Wir haben ja aktuell quasi in Anführungszeichen Sommerpause, Aktiv-Sommerpause. Wir kämpfen uns gerade durch die gesamte Jurassic Park/World-Reihe, während wir eine aktive Auszeit machen und vorproduziert haben. Aber ja, das normale Programm geht damit weiter am Freitag und wir freuen uns, wenn ihr alle auch beim nächsten Mal wieder reinklickt. Also, bis dahin, macht's gut und danke, Josef.
Danke, tschüss.
Ciao.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.